bin dort wirklich in jedes Büro reingerannt und fand es wahnsinnig schön, mich vorzustellen. Und ich hatte immer die Erwartungshaltung, die Leute finden das super. Bereue ich diese Entscheidung? Nein. Würde ich diese Entscheidung nochmal treffen? Nö.
Jasmin Weiß ist Professorin, Multi-Aufsichtsrätin, Buchautorin und Start-up-Gründerin.
Sie erforscht, wie KI unsere Arbeitswelt verändert und gilt als Top-Expertin für digitale Bildung.
Was sind diese Metakompetenzen? Die Fähigkeit, mit der Veränderung mitgehen zu können. Brauchen wir gar keine Angst haben? Naja, es kommt drauf an, wie.
Deine 9-jährige Tochter führst du schon an die Nutzung von diesen Tools heran.
Die Kleine hat so Bock auf ihre persönliche KI-Viertelstunde. Was sind meine persönlichen Stärken? Intellektuelle Neugierde. Und das Zweite ist, ich kann extrem gut.
Was sind denn die limitierenden Glaubenssätze, die sich als falsch herausgestellt haben?
Willst du eine herausragende Karriere oder willst du eine tolle Familie? Das ist beides.
Wenn du dein eigenes mentales Immunsystem auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsstest.
Ich würde mich auf der einschätzen. Wie bereite ich mich auf eine Arbeitswelt vor, die wir in weiten Teilen heute noch gar nicht kennen? Der beste Weg, sich darauf einzustellen, ist.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Jasmin, welche neue Erkenntnis der letzten 12 Monate hat dein Leben am meisten verbessert?
Da gibt es einige und was ich wirklich gelernt habe, Chris, ist, sag niemals, das wird niemals passieren. Also gerade wenn man schaut, was ist die letzten 12 Monate passiert, was ist geopolitisch passiert, was ist technologisch passiert, was passiert allgemein in der Welt da draußen, da kriegt man ein sehr gutes Gefühl, dass dieses Wort nie etwas ist, was man sehr, sehr vorsichtig verwenden sollte. Mhm. Und ein ganz konkretes Beispiel, wir müssen uns selber an die Grenze unserer persönlichen Vorstellungskraft bringen. Das heißt, etwas, was wir uns vor 12 Monaten noch nicht hätten vorstellen können, ist heute in vielerlei Hinsicht ja Realität geworden. Also wenn ich schaue, wie ich jetzt mit verschiedenen KI-Tools arbeite, wie ich damit deutlich schneller auch deutlich andere Ergebnisse erzielen kann, das war vor 12 Monaten noch schwer vorstellbar, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen.
Du bist jetzt für mich ein ganz besonderer Gast heute, weil wir kennen uns schon über 25 Jahre tatsächlich. Wir haben gemeinsam studiert und an der Uni Eichstätt-Ingolstadt damals, haben dann teilweise ähnliche Stationen, teilweise ganz andere genommen und sitzen heute hier ein Vierteljahrhundert später. Und auch darüber werden wir sprechen, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche ich gemacht habe, welche Parallelen wir machen. Du bist ja eine Expertin auch für Learning, für Future Learning. Und uns beide eint ja, dass wir manche Dinge früher viel oder gerne viel früher gelernt hätten, was wir heute wissen. Und auch darüber werden wir sprechen, wie wir vielleicht jüngere Menschen da auf einen etwas effizienteren Weg setzen können, als wir beide ihn gegangen sind. Bevor wir das tun, Jasmin, möchte ich gerne ein paar Jahre zurückspulen. Und was mich interessieren würde, ist, was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Menschen, die jetzt zuhören, kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Da gibt es einige, aber aus Erzählungen weiß ich von meinen Eltern etwas, was ich jetzt bei meiner jüngsten Tochter auch beobachte. Damals gab es ja noch keine Kitas, so wie wir es heute haben, sondern irgendwann hat der Kindergarten angefangen. Und meine Mutter hatte damals in der Botschaft, wir sind in Bonn geboren, meine Geschwister und ich, gearbeitet und hat uns mitgenommen in die chinesische Botschaft. Das war so phasenweise mein Kindergarten. Und ich bin dort wirklich in jedes Büro reingerannt und fand es wahnsinnig schön, mich vorzustellen. Und ich hatte immer die Erwartungshaltung, die Leute finden das super, wenn ich da reinplatze und sage, hallo, hier bin ich. Und das habe ich tatsächlich bis heute. Ich habe so eine positive Erwartungshaltung, wenn du auf Menschen zugehst, die du bislang noch nicht kennengelernt hast, dass das gut wird, unabhängig davon, ob du vorher irgendwie schon mal in Kontakt standest. Also diese Kontaktfreudigkeit, die war anscheinend bei mir schon als 2,5-Jährige wahrzunehmen.
Die ja auch heute zu einem fantastischen Netzwerk geführt hat, kann man ja sagen bei dir. Was sind dann so die wesentlichen Stationen? Wir haben uns in Ingolstadt zum BWL-Studium kennengelernt. Was war zwischen der Botschaft und dem BWL-Studium bei dir noch so die wichtigsten Stationen?
Also wir sind wahnsinnig viel gereist. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Hongkong-Chinesin und wir haben schon sehr früh, also ich habe zwei Brüder, meine Eltern mal gefragt, was sind wir jetzt eigentlich? Sind wir Hongkong-Chinesen, sind wir Deutsche? Und die Antwort war, ihr seid Kosmopoliten und wir werden euch so erziehen, dass ihr letztendlich überall auf der Welt euch niederlassen könntet und dort ankommen könntet. Und so war tatsächlich auch meine Erziehung geprägt. Ich habe aber ein deutsches Abitur gemacht in Bayern mit 18 und dann stand diese große Frage an, die, finde ich, für junge Menschen schwer zu treffen ist, weil sie so eine Tragweite hat. Nämlich, was mache ich jetzt? Was studiere ich? Wo studiere ich? Und was mache ich aus meinem weiteren Leben? Und ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich heute nicht mehr so treffen würde, aber dort sind wir uns tatsächlich auch begegnet. Ich habe mich für ein BWL-Studium entschieden, weil mir schlicht und einfach nichts Besseres eingefallen ist. Und ich tatsächlich, das habe ich ein Stück weit abgelegt, aber es ist immer noch in mir drin. Ich habe den sicheren Weg gewählt, den risikoaversen Weg. Und ich habe gedacht, ich studiere BWL. Da kann ich jetzt nicht so schrecklich viel falsch machen. Mhm. Und dann bin ich an der kuscheligen katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt gelandet, wo wir beide uns dann auch begegnet sind. Bereue ich diese Entscheidung? Nein, weil ich absolut genieße, was ich jetzt machen kann. Es hat eine gute Basis geschaffen. Würde ich diese Entscheidung nochmal treffen? Nö. Ich würde irgendwie was ganz anderes machen. Aber es ist ja dann letztendlich auch nicht so tragisch, weil du im Studium aus meiner Sicht das Wichtigste, was du mitnimmst, ist, dass du lernst, wie man lernt, dass du ein Selbstbewusstsein entwickelst, wie löse ich Probleme, wie gehe ich analytisch an ein Thema ran, wie zerlege ich einen großen Elefanten in kleine, überschaubare Scheiben, dass ich das Thema lösen kann und wie baue ich mir ein Netzwerk auf. Und das habe ich in Ingolstadt gelernt und alles andere spielt jetzt heute keine Rolle mehr.
Wenn du jetzt mit der Weisheit, die du heute besitzt, nochmal auf die Situation guckst, weil es hören auch viele Menschen zu, die vielleicht genau an dem Punkt sind oder die vielleicht auch Kinder haben, die bald an diesem Punkt sein werden. Du hast gesagt, du bist die Risikoaverse den Weg gegangen. Ich finde mich da sehr wieder. Bei mir war es ja so, dass meine Tenniskarriere verletzungsbedingt nicht funktioniert hat. Und auch dann habe ich gesagt, was hält mir weiterhin die meisten Türen offen? Und dann bin ich auch bei BWL gelandet letztendlich. War aber keine proaktive Entscheidung für diese Disziplin, sondern eher die Alternativen waren mir zu spezifisch oder haben mich irgendwie nicht interessiert. Wie würdest du heute auf diese Entscheidung gucken? Welche Fragen dürfen sich Menschen an diesem Punkt stellen?
Ganz wichtig, auch für Eltern, die Kinder haben, es ist ein schmaler Grat zwischen ich versuche dir bestmöglich Einblicke zu geben, die du als junger Mensch einfach mangels Lebenserfahrung noch nicht haben kannst, wenn du diese Entscheidung triffst. Aber Manipulation im Sinne von, ich steuere dich jetzt in eine Richtung, die mir als Elternteil am besten passt, das halte ich für ungut. Und ich habe durchaus gemerkt mit 18, dass ich in die Richtung BWL manipuliert worden bin. Manipuliert klingt jetzt zu hart. Also ich liebe meine Eltern, aber nichtsdestotrotz war das durchaus nicht eine ganz freie Entscheidung, sondern ich habe diesen Anstupser, der kein Anstupser, sondern ein richtiger Schubser in Richtung BWL war, durchaus gespürt. Und ich hatte keine eigene Antwort, also eine gegenteilige Antwort darauf. Also ich hatte gedacht, ich habe ein sehr, sehr gutes Abitur. Ich habe gedacht, vielleicht studiere ich Medizin, vielleicht studiere ich aber auch Jura. Also ich habe ohnehin nur in diesen großen Studiengängen gedacht und nicht in nischigere Studiengänge, die vielleicht viel mehr Freude gemacht hätten. Aber weil mir diese Überzeugung für etwas anderes gefehlt hat, dass ich gesagt habe, ich muss aber Medizinerin werden und komme, was will, ich mache das jetzt. Das hat mir gefehlt. Und was ich hätte machen wollen oder sollen, wenn mit all dem, was ich jetzt weiß, ich hätte viel mehr hineingeschnuppert im Vorfeld. Also man hat ja irgendwie, jetzt komme ich auch aus dem Leistungssport, wie du, war sehr beschäftigt an den Nachmittagen. Aber grundsätzlich hätte man ja die Zeit zu sagen, so, ich bin jetzt in der Kollegstufe. Ich werde mich nicht morgen, aber ich werde mich in 2 Jahren für einen bestimmten Weg entscheiden. Ich spreche mit möglichst vielen Leuten aus möglichst unterschiedlichen Bereichen. Bereiche meine ich, unterschiedliche Sektoren. Ich spreche mal mit einem Politiker, ich spreche mit einem Professor, der so aus dem akademischen Umfeld kommt. Und dann spreche ich mit Leuten aus der Wirtschaft und da am besten aus unterschiedlichen Industrien, aus unterschiedlichen Branchen und Funktionen. Und vielleicht nehmen die mich einfach auch mal mit, ja? Und ich schnuppere und ich mache mir ein eigenes Bild. Und da, was sich besonders gut anfühlt, da versuche ich nochmal tiefer einzusteigen, um dann eine bewusstere Entscheidung zu treffen. Und das wird aus meiner Sicht immer wichtiger, weil wir so viele neue Berufsfelder haben, die neu entstehen, jetzt einfach durch die große Transformation am Arbeitsmarkt, wo wir gar keine Vorbilder haben aus unserem direkten Umfeld. Also wenn wir jetzt schauen, solche Jobs wie Cyberforensiker, ja, die jetzt einfach neu entstanden sind, angesichts der technologischen Entwicklung. Ich weiß nicht, wie viele Schüler da draußen rumlaufen und sagen, ich möchte deswegen Cyberforensiker werden, weil mein Papa macht das oder meine Mama oder meine Tante. Ne? Und deswegen ist das ja so wichtig, dass wir schnuppern gehen. Schnuppern in eine Arbeitswelt, die so anders ist als das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben.
Das Schubsen, was du sagst, ist ja immer auch aus Liebe und aus der Logik, dass man für die Kinder einen sicheren Job möchte und ein gutes Einkommen etc. Aber was unsere beiden Werdegänge auch zeigen, ist, dass man irgendwann gar nicht da landen muss, wo man vielleicht für ausgebildet wurde. Ich habe nicht Medizin studiert, nicht Psychologie studiert, darf trotzdem heute Menschen helfen, besser zu schlafen, schneller abzuschalten etc. Und du bist ja jetzt auch sehr breit aufgestellt von dem, was du machst. Wenn du jetzt heute deine Kinder sozusagen 10 Jahre weiter denkst und sie ganz konkret an diesem Punkt stehen, wo sie sagen, ich möchte mich jetzt ein bisschen damit beschäftigen, orientieren etc., welche Branche, welches Berufsbild, welche Ausbildung würdest du ihnen heute empfehlen, wenn sie dich fragen? Nicht im Sinn eines Anschubsens, sondern wenn sie dich fragen nach deiner Meinung.
Also ich antizipiere schon jetzt, dass sie mich vielleicht gar nicht fragen werden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich möchte Ihnen, und das ist tatsächlich etwas, das ist im Elternhaus, ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe der Erziehung im Elternhaus und muss dann fortgesetzt werden im Bildungssystem. Was sind denn Metakompetenzen, auf die Kinder zuverlässig bauen können, wenn sich andere Kompetenzen, die sehr spezifisch auf ein bestimmtes Berufsfeld vorbereiten, ganz, ganz stark verändern werden? Und diese Metakompetenzen möchte ich stärken, um meinen Kindern das gute Gefühl mitzugeben, die Welt da draußen verändert sich. Die Welt da draußen bleibt sehr, sehr wahrscheinlich volatil. Die Welt da draußen wird sich anders entwickeln als das, was ich aus meiner eigenen Sozialisierung, aus meiner eigenen Erfahrung kenne. Deswegen bin ich ganz, ganz vorsichtig, euch da Ratschläge zu geben. Aber was sind diese Metakompetenzen, die sicherlich auch von Wert sind in 10 Jahren, in 20 Jahren? Das ist die Fähigkeit, mit der Veränderung mitgehen zu können. Also wir dürfen nicht mehr Sicherheit vor Veränderung versprechen als Eltern, als wohlmeinende Eltern oder Führungskräfte, sondern wir müssen unsere Kinder, unsere Mitarbeiter dabei unterstützen, Sicherheit in der Veränderung zu erlangen. Also Anpassungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Offenheit, Neugierde, persönliche Resilienz, die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren und zwar wirklich ehrlich zu reflektieren und am besten genau auch dahin zu fühlen, wo es schmerzt, weil das sind so die Punkte, wo man besonders viel über sich lernen kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür, um dann richtige Entscheidungen zu treffen, richtige Maßnahmen abzuleiten. Fähigkeiten aus, also klassische Sozialkompetenzen, Empathie, und zwar Empathie für sich selbst, für die eigenen Bedürfnisse, für das, was einen selber antreibt und selbstverständlich Empathie auch für andere. Dann gute kommunikative Fähigkeiten, sich ausdrücken zu können, über eigene Bedürfnisse sprechen zu können, die richtige Tonalität zu wählen, Fingerspitzengefühl in der Kommunikation, also all das, was automatisierte Kommunikation auch nicht kann. Das sind ganz, ganz wichtige Metakompetenzen. Wenn ich es schaffe, bis meine Kinder dann das Haus verlassen, ihnen diese Fähigkeiten zu vermitteln, dann bin ich einfach ganz, ganz zuversichtlich, dass die ein gutes Rüstzeug haben, ihren Weg zu gehen, erstmal unabhängig davon, welche Entscheidung sie fällen.
waren jetzt ganz, ganz große Themen, die du kurz mal angeschnitten hast. Auf einige werden wir gleich noch spezifischer eingehen, vor allem auch, wie wir das Ganze machen können, weil für manche Menschen ist es einfach ein abstrakter Begriff. Die denken, es sei Gott gegeben oder nicht. Aber du beschäftigst dich ja auch ganz stark damit, wie man da besser werden kann in diesen Kompetenzen. Einer deiner Forschungsschwerpunkte, Jasmin, ist ja die Zukunft der Arbeit. Und du bist natürlich keine Hellseherin, aber du beschäftigst dich mit Trends und kannst da sehr, sehr gute Vorhersagen treffen. Und was klar ist, das hast du auch gerade schon erwähnt, ist, dass sich die Welt stärker und schneller verändern wird, als wir es bisher gewohnt sind. Jetzt haben viele Menschen vor Veränderung grundsätzlich Angst und vor einer noch schneller werdenden Veränderung natürlich noch stärker Angst vor technischem Fortschritt. KI ist nicht für alle ein spannendes Thema, sondern auch eine Bedrohung. Es gibt ein Zitat von dir, was ich wunderschön finde, wo du sagst, der einfachste Weg, sich in die Zukunft zu verlieben, ist, sie zu gestalten. Deshalb meine Frage an dich, wie würdest du denn vorschlagen, sollten Menschen ab jetzt und in der Zukunft über Veränderungen und über die Zukunft insgesamt konzeptionell nachdenken?
Über Veränderung im Allgemeinen oder jetzt Veränderung unserer Arbeitswelt, die ja gerade wirklich den größten Sprung macht, den wir
genau,
hier gesehen
vor allem
haben.
Jetzt mit Blick auf die Arbeit.
Zunächst einmal hilft mir immer so diese Vorstellung, wenn wir über die Arbeitswelt der Zukunft sprechen, dass das ja nichts ist, was einfach so passiert, sondern tatsächlich etwas, was wir gestalten, so wie du es gerade auch in diesem Zitat erwähnt hast. Und wenn man über Veränderung spricht, gibt es durchaus Menschen, die dann, weil die Veränderungsintensität zu groß ist und gleichzeitig auch die Veränderungsgeschwindigkeit, ne, da kommen ja zwei Dinge zusammen, so groß ist, dass man so die Tendenz hat zu sagen, am liebsten würde ich den Status quo bewahren. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Status quo unserer jetzigen Arbeitswelt ist ja nicht nur toll. Ne? Also sind wir beide ja auch Eltern von relativ jungen Kindern. Gerade diese Zielgruppe tut sich oft schwer mit einer guten Balance, ne? Mit einer guten Vereinbarkeit von privaten Rollen, die uns super wichtig sind, und unseren beruflichen Rollen. Also das ist an der jetzigen Arbeitswelt suboptimal. Wir haben eine Arbeitswelt, wo, wenn man gerade Leistungsträger anguckt, Führungskräfte anguckt, die sind oft in einer Überlastung. Ne? Überlastung qualitativ, weil es einfach wahnsinnig anspruchsvoll ist, welche Bälle man gleichzeitig in der Luft haben muss. Du musst die Gegenwart managen und gleichzeitig die Weichenstellung für die Zukunft setzen. Du musst deine Mitarbeiter führen, du musst sie mitnehmen auf diese Transformation. Und auch eine quantitative Überlastung, einfach Arbeitszeit, wo viel zu wenig, ist ja auch dein Thema, lieber Chris, ne? Viel zu wenig Zeit für Regeneration bleibt. Ne? Wir haben vielerorts Fachkräftemangel, ne? Sodass die Mitarbeiter, die dort sind, einfach auch überlastet sind. Also es ist ja nicht alles an der jetzigen Arbeitswelt geil. Mhm. Und wenn man sich das mal vor Augen führt und sagt, jetzt lasst uns doch eine ganz positive Vision einer Arbeitswelt der Zukunft entwickeln, wo das, was uns derzeit stört, deutlich besser gelöst wird. Und jetzt haben wir eine neue Spezies an Arbeitskraft, die vor etwas über 2 Jahren auf den Arbeitsmarkt gekommen ist in Form von Gen AI, also verschiedene Möglichkeiten, wie wir generative künstliche Intelligenz und dann vor allem Software, die immer hinzulernt in Kombination mit Hardware. Wir haben einfach eine neue Spezies an Arbeitskraft bekommen, die wir jetzt nutzen können, eine Arbeitswelt zu schaffen, die deutlich besser ist als das, was wir jetzt in der Gegenwart haben. Wenn man es schafft, das den Menschen zu vermitteln, wir steuern, wenn wir es richtig machen und wenn ihr veränderungsbereit seid, wenn ihr diese Transformation mitgeht, wenn ihr euch einbringt auf eine Arbeitswelt zu, die das große Potenzial hat, besser zu sein als die Arbeitswelt der Gegenwart. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel machen, Chris. Wir haben ja beide den Einstieg in die Unternehmensberatung, in die Strategieberatung gemacht nach Abschluss unseres Studiums. Das war ja so ein Stück weit auch das, was man uns vermittelt hat. Ne? Ihr müsst ins Investmentbanking, ihr müsst in die Strategieberatung und dann seid ihr erfolgreiche BWLer. Ja. Solche Glaubenssätze wäre auch etwas, was ich durchaus jetzt mit dem mehr an Lebenserfahrung, Reifegrad in Frage stellen würde, ne? und mich mehr trauen würde, in mich hineinzuhören. Ist das wirklich dein Werdegang oder wird das jetzt so gerade von außen an dich herangetragen? Ich würde mich mehr trauen, so meine eigenen Definitionen von Erfolg, von Karriere zu entwickeln. Dazu hatte ich damals noch nicht die Reife. Aber wenn ich jetzt schaue, damals Einstieg in Unternehmensberatung. Ich bin ja gar nicht so lange geblieben, du warst ja deutlich länger da. Ich bin nach 2 Jahren wieder raus, weil verschiedene Dinge nicht zu dem gepasst haben, was ich an Bedürfnissen habe. Es war eine sehr, sehr hohe Reisetätigkeit, es waren Nachtschichten abends, sehr, sehr lange Arbeitszeiten und dann auch Tätigkeiten wie Präsentationen erstellen, Excel-Sheets befüllen, Daten zusammentragen. Wenn wir jetzt sehen, ich glaube, Unternehmensberatung wäre jetzt etwas, was mir wieder Spaß machen würde, weil die Reisetätigkeit von Beratern, also so viel zum Thema Transformation der Arbeitswelt, die Arbeitswelt ist deutlich hybrider geworden. Wir haben die Möglichkeit zur virtuellen Zusammenarbeit. Wir können solche lästigen Tätigkeiten wie Präsentationen erstellen, die ja am besten noch ein Vorgesetzter, ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, so vorgezeichnet hat, handschriftlich. Absolut. Das war ja wirklich zum Davonlaufen und dann musstest du diese Handschrift entschlüsseln und musstest du dann als armer Consultant da sitzen und dann die PowerPoints-Präsentationen generieren. Das läuft jetzt KI-basiert ab. Also wenn ich schaue, wie schnell ich eine neue Vorlesung zusammenstelle und dann auf Tools wie Gamma zurückgreife oder Canva und ich einfach sehr, sehr schnell diese Tätigkeiten erledigt bekomme, wo so früher ein armer Consultant oder arme Consultant gesessen ist. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und da ist wirklich eine große Chance in der Transformation der Arbeitswelt zu sagen, Tätigkeiten, die dumb, dull, dangerous sind, ja, das delegierst du an Technologie und du gibst den Menschen wieder die Möglichkeit, die Zeit, die kostbare Zeit für Aufgaben zu verwenden, die deutlich sinnstiftender und schöner und angenehmer sind.
Das setzt natürlich voraus, dass man diese Tools beherrscht und sie auch bedienen kann. Auch da werden wir gleich noch im Detail drüber sprechen. Es gibt ja Menschen, die sich mit der Zukunft wie du beschäftigen. Es gibt Hypothesen, wo sich noch nicht alle einig sind, wo es hingehen wird. Und es gibt aber auch Dinge, die niemand mehr hinterfragt. Was sind denn so Veränderungen in der Arbeitswelt, die aus deiner Sicht definitiv eintreten werden, wo die Menschen aber nach wie vor den Kopf in den Sand stecken und die sie einfach noch nicht wahrhaben möchten?
Grundsätzlich ist es ja nicht die erste große Transformation der Arbeitswelt. Es hat ja immer Veränderungen gegeben. Was ist neu an dieser jetzigen Veränderung? Nicht nur die Veränderungsintensität und die Geschwindigkeit, sondern auch der Fokus, wer betroffen ist. In der Vergangenheit haben wir uns daran gewöhnt, dass wir physische Tätigkeiten an Technologie zunehmend delegiert haben. Und jetzt sind es ausgerechnet kognitive Tätigkeiten, also Teile unseres Denkens können wir automatisieren. Und was hier das Besondere ist, ist, dass wirklich flächendeckend jetzt alle Branchen und wirklich alle Funktionen betroffen sind. Nicht gleichermaßen, weil die Intensität, wie eine bestimmte Tätigkeit betroffen ist, nochmal variiert. Aber grundsätzlich, ob du jetzt Arzt bist, ob du Lehrer bist, ob du Professor bist, ob du in der Wirtschaft arbeitest, im Controlling, in der Kommunikation, im Bereich Personal, im Bereich Finance, uns alle wird es betreffen. Und diese Gleichzeitigkeit, also dieser breite Fokus, das ist wirklich etwas, was neu ist. Und was auch ein Stück weit am Selbstverständnis von uns Menschen kratzt, also man kann das durchaus auch als Chance sehen, aber wir stellen jetzt fest, dass die KI uns ja auch in bestimmten kognitiven Aufgaben überlegen ist. Und das muss man erstmal verdauen. Das ist tatsächlich etwas, das kratzt so an unserem menschlichen Selbstverständnis, wo wir gesagt haben, naja gut, Routinetätigkeiten, wiederkehrende Tätigkeiten, vielleicht auch Tätigkeiten, die intellektuell gar nicht so fordernd sind. Da sind wir ja alle froh, wenn wir sie delegieren. Ich habe gerade einige Tätigkeiten genannt, PowerPoint-Präsentationen zusammenzimmern. Da sind wir froh. Aber was denn, jetzt haben wir beide ja auch Bücher geschrieben, sind Autoren, was denn, wenn die KI auf einmal ein Buch schreibt und du denkst, wow, krass, das macht die ja ähnlich gut wie ich, nur deutlich besser. Übrigens glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass die KI in Zukunft bessere Bücher schreibt als wir Menschen. Aber wir Menschen müssen uns deutlich mehr mit der Frage auseinandersetzen, was macht uns menschlich und was geben wir in die Arbeitswelt der Zukunft hinein? Was geben wir, wenn wir in eine Aufgabe verrichten, von uns Menschen hinein? Also was macht uns unersetzlich? Was macht uns einzigartig? Und diese Kernfrage, die müssen wir uns wirklich stellen.
Und wenn man dir jetzt zuhört bis hierhin, könnte man denken, dass man Angst bekommen könnte. Aber du bist ja eine der Verfechterinnen, die sagt, Angst ist hier nicht angebracht, sondern wenn wir eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und humaner Intelligenz zusammenbringen, Augmented Intelligence ist hier der Fachbegriff, dann kann etwas ganz Neues, Fantastisches entstehen.
Genau, also den zweiten Teil deiner Antwort, absolut, da ist eine große Chance, aber ich würde trotzdem differenziert draufschauen, brauchen wir gar keine Angst haben? Naja, es kommt drauf an, wie gut du mit Veränderung umgehst, wie bereit du bist, dich auch in deiner beruflichen Identität kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und als du und ich sozusagen unsere Karrieren gestartet haben, da sind wir so von linearen Verläufen ausgegangen. Ne? Du gewinnst Berufserfahrung, du siehst immer mehr und dann entwickelt sich einfach deine Karriere linear, wenn es gut läuft. Mhm. Die jetzige Generation, auch die ich derzeit ausbilde im Hörsaal, die werden Mosaikkarrieren haben. Also Karrieren, die sich nicht linear entwickeln, sondern sehr wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Bausteinen zusammensetzen, weil sie, und das ist ja auch eine große Chance, sich immer mal wieder neu erfinden werden in ihrer beruflichen Identität. Das ist einfach erforderlich, weil sich derzeit die Tätigkeiten und auch die Arbeitsverteilung zwischen was macht eigentlich der Mensch, was kann Technologie übernehmen, fortlaufend verändern, neue Berufsbilder werden entstehen, die wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können. Und dafür braucht es ja Menschen, die diese Berufsbilder ausüben. Und es wird ganz normal sein zu sagen, dass man, was weiß ich, wenn man dann mit 65, 67, 70 in Rente geht, dann sagen wird, ich hatte 5 unterschiedliche Karrieren. Mhm.
Was aber auch, finde ich, vor dem Hintergrund, dass wir beide, als wir am Anfang der Berufswahl standen, wahnsinnigen Druck gespürt haben, finde ich auch eine Entlastung ist, weil es wird der Druck weggenommen, dass man einmal mit 20 für den Rest seines Lebens entscheiden muss, sondern man weiß heute, dass man immer wieder neue Weggabelungen bekommen wird, wo man sich neu dieser Frage stellen darf.
Absolut, absolut. Und wenn, ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris, aber vielleicht können wir mal die gedankliche Übung machen. Wenn ich die 22-jährige Jasmin nochmal beraten dürfte, die damals mit diesem Diplom in der Hand stand und so gar keinen Plan hatte, was mache ich jetzt eigentlich damit? Die wichtigste Botschaft, die ich gerne dieser 22-jährigen Jasmin mit dem, was ich heute weiß, mitgegeben hätte, wäre relax. Nimm mal so ein bisschen Stress bei dir raus. Nicht im Sinne von, dass du deinen Leistungsanspruch jetzt begräbst, sondern nimm Stress heraus und vertraue auf das, was sich dann immer an neuen Türen öffnen wird, wenn du zwei Dinge tust, mit einem Chancenblick durch die Welt zu laufen und permanent an deinem Fähigkeitenportfolio arbeitest, dass du idealerweise, und das ist ja wirklich etwas, was weil du mich vorhin gefragt hast, auf was können wir wirklich zählen, wenn wir in die Arbeitswelt der Zukunft guckt, ein ganz wertvoller Hinweis, den ich gerne jetzt loswerden würde, ist, schau, wie sich die Anforderungen verändern. Zumindest kurzfristig, also so ein Zeithorizont von 5 Jahren, ist das sehr gut zu prognostizieren und diese Prognose ist ja da draußen. Die Studien, sei es vom World Economic Forum, sei es unterschiedliche Beratungsinstitute, die da so einen Ausblick auf die nächsten 5 Jahre geben, die Infos sind transparent. Und schau, dass du diese Fähigkeiten erwirbst, dass sie im Zweifelsfalle deutlich schneller erwirbst als der Mainstream und besser beherrschst. Und wenn du das kannst, das ist der rote Faden meiner ganzen Karriere, seitdem ich die Uni verlassen habe. Ich habe immer geschaut, was wird denn eigentlich nachgefragt und wie kann ich diese Fähigkeiten erlernen? Und deswegen würde ich der jungen Jasmin sagen, wenn du das jetzt machst, dann relax. Everything will be good.
Ich habe gerade überlegt, was ich empfehlen würde und was mich. Du hast vorhin gesagt, du hast immer den sicheren Weg gewählt oder zumindest am Anfang. Und ich hatte in der Rückschau, damals war mir das nicht so klar, aber ich hatte immer eine wahnsinnige Angst zu verlieren, zu scheitern. Also etwas zu machen, wo ich nicht sicher weiß, dass ich das hinbekomme. Und das schließt natürlich Türen. Ich habe am Anfang nie über unternehmerische Tätigkeiten nachgedacht. Ich habe Eltern wie du, die ich sehr liebe, aber ich habe aus dem Elternhaus auch mitbekommen, meine Mutter kommt aus dem Unternehmerhaushalt und da war nie klar, wie die Finanzen stehen etc. Also diese Tür wurde mir durch sanfte Hinweise sehr früh eher zugenagelt. Und das ist etwas, was ich in der Rückschau bereue, weil jeder braucht so ein paar Durchläufe, bis er unternehmerisch mal eine gewisse Intelligenz entwickelt. Und ich hätte gern viel früher meine ersten Gehversuche gestartet. Und bei mir war es aber erst mit Ende 30, wo ich unternehmerisch tätig wurde. Also, und mir gefällt dieses Bild der Mosaikkarriere. Zu den Mosaiksteinen gehört natürlich, dass sich auch mal Türen schließen, man etwas nicht so gut macht, aber das nicht als Niederlage sieht, sondern mit den Erfahrungen das nächste Mosaiksteinchen betritt. Und diese Angst zu scheitern oder wie man es auch immer nennt, klingt so klischeehaft, aber mich hat es wirklich jahrelang gebremst in meiner Optionenauswahl. Und das würde ich jungen Menschen sehr gerne mitgeben, dass man davor überhaupt keine Sorge haben muss. Es stimmt im Übrigen auch nicht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es heißt immer in Deutschland, es sind Menschen stigmatisiert, die eine Firma an die Wand fahren oder sowas. Ich persönlich habe das nicht erlebt. Ich habe kleinere Unternehmen geschlossen, ich habe ein größeres geschlossen, nicht insolvent, aber trotzdem war es weit weg von einem Erfolg. Ich habe nicht einmal gehört, dass jemand mich dafür verurteilt hätte oder dass jemand mir Türen verschlossen hätte. Vielleicht war es hinter meinem Rücken, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es nicht gesehen, aber ich kann aus persönlicher Erfahrung nicht bestätigen, dass einem da irgendwelche Nachteile danach sind. Im Gegenteil, die Menschen fragen, sie wollen wissen, warum Dinge, und wenn die Selbstreflexion daraus eine sinnvolle ist und man daraus bessere Entscheidungen trifft, dann hat es einen großen Mehrwert.
Absolut. Und was ich aus dem Gespräch mit dir ja sehr schätze, und das ist jetzt nicht nur auf Basis deiner beruflichen Entwicklung, wo du viel gesehen hast und eben Ups and Downs auch erlebt hast, sondern du hast ja auch sehr transparent deine persönliche Geschichte geteilt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und bei dir merke ich das absolut, transformed people transform people. Menschen, die selber nicht nur den Höhenflug erlebt haben oder eine rein lineare Entwicklung nach oben, sondern die Wellen, die das Leben so mit sich bringt, geritten sind. Dann geht es mal hoch, dann geht es runter. Menschen, die mehrere solche Wellen mal geritten sind, beruflich oder privat, die gucken empathischer hin. Die haben aus meiner Sicht, sind für mich die interessanteren Gesprächspartner, weil du mehr zu erzählen hast. Du guckst reflektierter auf das Leben. Du guckst vermutlich demütiger auf bestimmte Situationen, dankbarer auf bestimmte Situationen. Und du weißt, dass es nicht selbstverständlich ist. Und du hast dir selber bewiesen. Deswegen finde ich auch solche Lebensläufe viel spannender als rein lineare Lebensläufe, weil du Erfahrungen gemacht hast, die unheimlich wertvoll sind, wenn du in dieser Situation dich selber reflektiert hast. Und meine Lieblingsgesprächspartner sind Menschen, die schon etwas erlebt haben.
Jetzt hat das Ganze natürlich immer so eine Schattenseite. In dem Moment fühlt sich selten richtig gut an. Genau. Aber, und das hast du im Vorgespräch, bevor das Mikro anging, gesagt, das möchtest du auch deinen Studierenden jetzt mitgeben, dass sie eben auch vorbereitet werden darauf, dass es Krisen geben wird und dass man auch die Fähigkeiten sich erwerben muss, am besten in guten Zeiten für Krisen gewappnet zu sein.
Absolut. Also mein Anspruch, wie ich meine Rolle als Professorin, und das ist ja auch wirklich eine ganz, ganz sinnstiftende Aufgabe, junge Menschen auszubilden und begleiten zu können. Und ich möchte, ich lehre das Fach künstliche Intelligenz und wie künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt transformiert, wie wir ganz konkret mit KI arbeiten, aber auch dann so die großen strategischen Linien. Was macht das eigentlich mit unserer Arbeitswelt der Zukunft? Wie werden wir zu Gestaltern und nicht nur zu Konsumenten einer zunehmend digital vernetzten Zukunft? Aber das ist nur das, was ich fachlich vermittle. Und ich sehe meine Rolle, und das ist ja das Schöne, du kannst ja Role-Making, not just Role-Taking, also du machst dir deine Rolle. Ich überlege immer, was hätte ich denn gerne von meinen Professoren überfachlich gelernt, als wir beide da im Hörsaal saßen. Und ich muss sagen, ich habe mich zur Fachidiotin ausbilden lassen. Also ich bin im Sauseschritt da durch dieses BWL-Studium, dann sind wir alle noch ins Ausland gegangen. Wir haben überall einen Tick in the Box gemacht, wo man halt einen Tick in the Box gemacht hat, wenn man später ins Investmentbanking oder in die Strategieberatung möchte.
Sechs Praktika in jedem Semesterferien am besten.
Ja, genau, Semesterferien nicht gechillt, sondern immer Praktika und dann aber auch noch die Big Names, damit es gut klingt und uns nicht die Frage gestellt, ob wir uns da auch wirklich wohlfühlen werden. Also zumindest bin ich so durchs Studium durchgerannt und habe zu wenig draus gemacht. Und wenn ich jetzt meine Studierenden ausbilde, dann teile ich zum Beispiel auch, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Ich habe ja eine hybride Karriere, ganz bewusst. Ich habe verschiedene Aufsichtsratsmandate. Ich wollte immer in der Wirtschaft arbeiten. Ich habe meine Karriere auch in der Wirtschaft begonnen, um dann erst Professorin zu werden, weil ich nicht nur theoretisch erzählen möchte, wie arbeitet man eigentlich da draußen, sondern ich möchte es also vor dem Hintergrund von praktischer Erfahrung selber reflektieren und dann auch vermitteln. Und weil sich die Welt so schnell da draußen verändert, arbeite ich immer noch in der Wirtschaft. Ich habe die Rolle als Professorin und ich habe kleine Kinder und ich habe verschiedene private Rollen. Man ist Partnerin, man ist beste Freundin, man ist Tochter, man ist Schwester. Man hat so viele private Rollen und ich teile eben auch, wie halte ich die unterschiedlichen Bälle in der Luft? Und zwar auch wieder nicht nur picture perfect, sondern ne, wann fällt mir auch mein Ball runter? Und es fällt einfach ab und zu, ich weiß nicht, wie du das machst mit Family und einem anspruchsvollen Job, aber mir fällt ab und zu auch mal ein Ball runter. Und statt zu sagen, irgendwie, ich hatte einen wichtigen Business-Termin und deswegen bin ich jetzt 10 Minuten zu spät im Hörsaal. Also ich versuche pünktlich zu sein, aber vielleicht sage ich auch, mir ist ein Bockanfall dazwischen gekommen. Ich war auf dem Weg zum Kindergarten, nichts ging mehr und ich habe mein ICE verpasst und deswegen 10 Minuten bei euch zu spät im Hörsaal. Sorry, ja, soll nicht häufig passieren, aber das ist Teil meiner Lebensrealität, weil ich eben nicht nur die Rolle habe, die ihr jetzt hier gerade seht, eure Professorin zu sein, sondern ich habe viele andere Rollen auch noch zusätzlich und ich versuche mein Bestes, die alle zusammenzuhalten. Aber wenn mal, ne, wie hier, ein Ball runterfällt, dann vielen Dank für euer Verständnis. Ja? Und ich finde, das mehr zu zeigen von sich als nur, ich bin jetzt eure Professorin, ich komme hier vorne rein, ne, und zack, es geht fachlich los, sondern zu sagen, ich bin ein Mensch. Und als Mensch habe ich unterschiedliche Facetten und damit unterschiedliche Rollen. Und diese Kontextinformation zu geben, bereitet doch auch die nächste Generation für die, ne, für das Leben nach der nach Studienabschluss vor.
Absolut. Mach dich nicht nur authentisch, sondern gib den anderen auch das Vorbild, ähnlich in ihrem Umfeld die ehrliche Seite teilen zu können. Jetzt höre ich, also ich glaube, uns beiden ist klar, dass um in dieser neuen Welt beruflich, aber auch privat überleben zu können, muss man lernen. Und zwar schnell lernen, die Veränderungen analysieren, wie du es gesagt hast. Jetzt treffe ich aber trotzdem Menschen, die sind Ende 30, Mitte 40 und sagen, sie sind schon zu alt für dieses KI-Ding. Sie haben da keine Lust mehr drauf. So, was kannst du mit dem, was du weißt zu dem Thema, diesen Menschen, und es soll keine Bedrohung sein, aber einfach als gut gemeinter Ratschlag sagen, was wird mit Menschen passieren, die sich so einem Mindset hingeben?
Also das ist ja auch noch eine sehr junge Zielgruppe, wenn ich das so sagen darf, die du gerade genannt hast. Und man ist grundsätzlich nicht zu alt fürs Lernen. Du beschäftigst dich ja auch sehr intensiv, ne, mit Funktionsweisen unseres Gehirns. Unsere Gehirne sind nun mal neuroplastisch. Wir können bis ins hohe Alter lernen und wir können umso besser lernen, wenn wir permanent lernen. Also je intensiver wir lernen, desto leichter fällt es uns. Das ist wie ein Muskel, den wir permanent trainieren. Das Schöne, das absolut Schöne hier an der derzeitigen Entwicklung im Bereich KI ist ja, dass es Teil des Geschäftsmodells der KI-Entwickler, sei es Microsoft, ne, sei es, man schaut ja immer, in welchem KI-Ökosystem man sich bewegt. Ich selber nutze Microsoft-Produkte genauso wie Produkte von Google. Ich nutze Claude, also ich bewege mich bewusst in unterschiedlichen Ökosystemen. Aber was sie alle gemein haben, ist ja, dass es Teil des Geschäftsmodells ist, dass möglichst viele Menschen mit diesen Tools arbeiten. Und wie bekommt man möglichst viele Menschen dazu, mit diesen Tools zu arbeiten? Du machst es so niederschwellig wie möglich. Mit meinen eigenen Kindern, die sind zwischen 4 und 9, das habe ich ja schon oft in Interviews gesagt, trainiere ich bewusst KI-Kompetenz. Und wenn ich sehe, wie virtuos meine 9-Jährige mit KI-Tools arbeitet, wie leicht sie es auch empfindet, den Einstieg zu finden und dann im Team, also sie mit ihrer humanen Intelligenz, die künstliche Intelligenz nutzt, um etwas zu kreieren, was wir vorher miteinander besprochen haben, dann denke ich, wenn das 9-Jährige können, dann kann das jeder Berufstätige auch. Die Frage ist nur, wie sehr bin ich bereit, mich auf dieses neue Arbeiten einzulassen? Und das hat auch ganz, ganz viel mit Verlernen und die Bereitschaft des Loslassens, wie wir bisher gearbeitet haben, zu tun. Und ich habe mich selber dabei ertappt. Ich habe Anfang des Jahres einen neuen BMW bekommen, der sehr, sehr gut und deutlich besser als ich selber autonom einparken kann. Und wie sehr bin ich immer noch gehemmt, die Hände vom Steuer zu nehmen und zu sagen, ich delegiere das jetzt an meinen Parkassistenten. Gut, es ist Einparken wirklich nicht meine Kernqualifikation, also es ist nicht meine Stärke. Und trotzdem, dieser Parkassistent kommt ja wirklich in jede Parklücke rein, die einfach groß genug ist. Und da in die Hände vom Steuer zu nehmen und zu sagen, ich übergebe jetzt, da merke ich, das muss ich erstmal verlernen. Das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt delegiere ich genau das an Technologie und überdenke bisherige einstudierte Verhaltensmuster, die wir seit Führerschein mit 18 gemacht haben. Und genauso verhält es sich in vielen Tätigkeiten, jetzt auch in einer Arbeitswelt, wo wir mehr und mehr an Technologie delegieren. Wir reden immer, was muss ich denn Neues lernen? Der Schritt davor ist, was muss ich an bisherigen Verhaltensmustern, dazu gehören by the way auch unsere Denkmuster, das ist besonders schmerzhaft, was muss ich verlernen, um die Möglichkeiten dieser neuen Technologie zu nutzen?
Zwei Fragen jetzt. Ich fange mit der zweiten an, weil du jetzt schon mehrfach das Thema Lernen zu verlernen erwähnt hast. Wie sieht das bei dir ganz konkret aus? Also was machst du im Alltag, um bestimmte liebgewonnene Glaubenssätze oder Verhaltensmuster oder so, um die neuroplastisch aus deinem Gehirn zu eliminieren mit der Zeit? Also wie sieht sowas konkret aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal frage ich mich immer, was will ich denn eigentlich erreichen? Ja, also ich nutze ja nicht KI oder andere Technologien, um sie zu nutzen im Sinne eines Selbstzwecks, sondern ich habe ein Ziel. Mein absolut übergeordnetes Ziel, wenn ich es jetzt wirklich auf meine individuelle Rolle, ich habe einfach wenig Zeit für das, was ich auf der Platte habe. Das heißt, mein übergeordnetes Ziel ist, wie bekomme ich Effizienzgewinne in meinen Arbeitsalltag, damit ich die unterschiedlichen Rollen, die ich innehabe, besser gewuppt bekomme, damit ich mehr Zeit für die Menschen habe, die mir die Welt bedeuten, damit ich ehrlich gesagt auch mal mehr Zeit für mich habe, weil das bleibt tatsächlich viel zu oft auf der Strecke und nicht nur auf Basis deiner Ergebnisse weiß ich, wie wichtig ausreichend Schlaf ist, wie wichtig es ist, ne, sich selber einfach mal die Zeit zu nehmen, zu regenerieren. Also dafür möchte ich auch Zeit haben. Mein Warum, warum möchte ich KI-Tools in meinen Arbeitsalltag integrieren, kann ich ganz klar beantworten. Effizienz, aber teilweise auch bessere Qualität. Ich gehe in die Co-Creation, also ne, eine Augmented Creativity, die ich auch erreichen möchte. Aber das sind so Nebenziele. Hauptziel ist tatsächlich Effizienz. Und dann schaue ich mir an, ich habe das ganz systematisch gemacht und viele Menschen, denen ich das erzählt habe, dass ich das so mache, fanden das von der Vorgehensweise hilfreich. Ich habe mal so typische Tätigkeiten, die so meinen Tagesablauf definieren, aufgeschrieben in den unterschiedlichen Rollen. Also wir beide halten ja sehr viele Keynotes, Vorträge, ne? Da ist es wirklich das Thema, spezifisch für einen Kunden, für eine Zielgruppe einen Vortrag zu erstellen. Ich muss im Rahmen meiner Professorentätigkeit wirklich viel Research machen. Im Rahmen meiner Aufsichtsratstätigkeit muss ich informiert sein, was passiert in den jeweiligen Branchen. Ich muss Geschäftsberichte, Nachhaltigkeitsberichte nicht nur vom eigenen Unternehmen, auch von anderen Unternehmen lesen. Also ich habe mal alle Tätigkeiten aufgelistet und dann habe ich mir die Frage gestellt, wo kann mir hier Technologie helfen, entweder schneller zu werden oder besser zu werden? Und habe mir dann spezifisch die KI-Tools herausgesucht, die dieses Problem für mich lösen. Und ich bin ganz bewusst gar nicht so breit gegangen. Es gibt ja so eine wunderbare Plattform, theresanaiforthat.com. Da sind so die inzwischen 19.000 unterschiedlichen KI-Tools, die seit etwas mehr als 2 Jahren so auf den Markt gekommen sind, aufgelistet. Da kann man auch seine Tätigkeit angeben, die man ne, erledigen möchte und schon werden einem die Tools ausgespuckt. Ich habe mir das alles mal fasziniert angeguckt und habe gesagt, die Breite interessiert mich gar nicht. Ich möchte die relevanten Tools für mich richtig, richtig virtuos beherrschen. Und mit denen arbeite ich so wie mit vertrauten Kollegen. Also die, wenn ich ins Büro komme, da sitzen und auf die kann ich zurückgreifen. Die wissen, wie sie mit mir arbeiten. Ich weiß, wie mit ihnen arbeite. Und diese Tools habe ich jetzt. Und ich habe inzwischen einen Effizienzgewinn von 2 bis 3 Stunden jeden Tag, weil ich diese Tools wirklich sehr, sehr gut beherrsche. Natürlich immer laufend am Ball bleibe, weil da kommen ja permanent auch Updates und Verbesserungen. Aber ich habe mit dem Warum begonnen. Mit dem Warum, dann was sind die Tätigkeiten und wie nutze ich dann die entsprechenden Tools, um deutlich besser zu werden.
Den Hinweis, den du gerade gegeben hast, dass du dich nicht in der Breite informierst bzw. sie nutzt, sondern eher auswählst und da dann wirklich in die Tiefe gehst, den finde ich ganz wesentlich, weil ich höre auch viele Menschen, die sagen, die schiere Menge an verfügbaren Tools, die ist so komplex, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Das heißt, das führt auch schon wieder zu Inaktivität, weil man gar nicht weiß, was man denn jetzt alles nutzen soll. Was wären denn so aus deiner Sicht, jetzt kommt es natürlich stark auf diese Aktivitäten an, du bist sehr speziell von deinen Aktivitäten. Genau, wenn du jetzt sagst, jemand, der einen normalen, bleiben wir mal beim BWLer-Job hat, eine Familie zu managen hat etc., was wären so 2, 3 Tools, wo du sagst, in die darf man sich auf jeden Fall sehr tief eingraben jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
Ja, das hängt natürlich immer auch sehr, sehr stark davon ab, welche Tools bei deinem jeweiligen Arbeitgeber auch zugelassen sind und compliant sind mit den internen Regelungen, und das ist an und für sich schon mal sehr, sehr unterschiedlich. Da haben wir eine deutlich schnellere Entwicklung im Bereich der verfügbaren Möglichkeiten und wie schnell Unternehmen nachziehen, um so Dinge zu klären, ne? Wie stellen wir eben sicher, dass die Daten, die die Mitarbeiter dort in dieses Tool einfließen lassen, dann auch wirklich sicher bei uns beim Unternehmen sind. Mitarbeiter müssen ja inzwischen, das ist ja eine EU-Gesetzgebung, qualifiziert werden, bevor ein Arbeitgeber diese Tools dann ausrollt. Also das sind sehr, sehr viele Schritte, die vorher erledigt sein müssen. Aber wenn ich jetzt einfach sage, lassen wir das mal außen vor und wir nehmen euch als Person, die freie Wahl hätte, dann würde ich natürlich sagen, die Klassiker, ja? Wie nutze ich ChatGPT und den Microsoft Copilot? Das bietet so breite Anwendungsmöglichkeiten. Da würde ich immer sagen, das ist total lohnenswert, sich da hineinzufuchsen. Mhm. Und wie gesagt, das Hineinfuchsen ist keine Raketenwissenschaft. Das bekommt man hin. Ich finde, einige Tools aus dem Google-Universum, KI-Ökosystem Google, wie zum Beispiel Notebook LM, wahnsinnig hilfreich, um jetzt einfach mal einen konkreten Use Case zu zeigen. Wie oft hat man die Situation, ich denke, es geht dir ähnlich, ne? Du siehst entweder auf LinkedIn oder ne, du bist irgendwie auf Handelsblatt online und siehst super interessante Artikel oder du siehst Studien und du denkst, geil, würde ich total gerne lesen. Das Problem ist nur, mir fehlt die Zeit. Es sind ja öffentlich, ne, öffentliche Daten, was ich dann mache. Ich lege mir ein virtuelles Notebook an, also ein virtuelles Notizbuch zum Beispiel zu dem Thema, wie verändert KI kurzfristig bis 2030 bestimmte Jobprofile. Und da gibt es wunderbare Studien vom World Economic Forum, von amerikanischen Hochschulen, von Hochschulen aus UK, von Beratungsinstituten, von Forschern hier aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich lade die alle in dieses Notebook hoch und dann lasse ich mir Zusammenfassungen erstellen. Ja, also ich lasse mir aus den verschiedenen Studien ein Executive Summary zum Beispiel über 10 Seiten erstellen. Oder ich lasse mir eine Präsentation erstellen, wenn ich sage, ich halte da eine Vorlesung dazu. Oder ich gehe in den Austausch, ne? Also wirklich, ich chatte mit dem eigenen Datenpool, den ich angelegt habe, und lasse mir Antworten geben und sagen, wie sieht es denn eigentlich für Ärzte aus bis 2030? Und dadurch ist das ganze Thema persönliches Wissensmanagement und auch individualisiert für mich zugeschnittene, also ich mache mir inzwischen zum Beispiel morgens immer mein eigenes Morning Briefing, ja, weil ich mir einen eigenen Datenpool anlege und mir dann ein Morning Briefing für meine spezifischen Rollen und Aufgaben, die ich an diesem Tag erledigen werde, zusammenstellen lassen. Es war noch nie so einfach und auch noch nie so effizient. Auf dem Weg zu dir habe ich mein persönliches Morning Briefing jetzt gehört, ja, und hatte das Gefühl, okay, jetzt saß ich irgendwie 40 Minuten in den Öffis, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber ich habe die Zeit wirklich total sinnvoll genutzt.
Das wird Gabor Steingart nicht gerne hören, aber so ist ja die Realität.
That's life.
Ja, genau. Und eine Frage, die ich vorhin, ich wollte dich nicht unterbrechen, noch hatte, es wird, glaube ich, ganz viele Menschen interessieren. Du sagst, deine 9-jährige Tochter führst du schon an die Nutzung von diesen Tools heran. Das ist natürlich auch was, was viele Menschen gerade umtreibt. Wann darf man mit Kindern mit Technologie überhaupt beginnen? Screens etc. sagen Neurowissenschaftler das eine. Andere sagen, es ist nie früh genug. Wie ist da deine Perspektive zum einen als Mutter da drauf und dann auch ganz konkret, wie sieht so eine Übungsstunde mit deiner Tochter aus? Welches Tool nutzt du? Welche Art Aufgabe führst du sie da ein?
Also es ist tatsächlich eine super Frage. Ich höre sie auch inzwischen fast auf jeder Konferenz, auf der ich spreche und das erwähne. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das ganze Thema Bildung nicht nur an die Schulen delegieren sollten oder können, weil wir feststellen werden, dass unser Bildungssystem in Summe zu langsam ist, um das zu vermitteln, was die jungen Menschen tatsächlich brauchen. Und ich finde, es wäre vergeudet, wenn meine eigenen Kinder, ich habe nur Mädchen, eine Mutter haben, die als Professorin sich um dieses Thema kümmert und ich vermittle das, was ich im Hörsaal vermittle, blöderweise meinen eigenen Kindern. Ich fände das absurd. Und ja, ich gehe mit meinen Kindern auch in den Wald und ich gehe mit meinen Kindern reiten und ich mache all das, was man in der analogen Welt auch tut und tun muss. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Ergänzung. Aber diese 15 Minuten KI-Kompetenz am Abend, die gönnen wir uns und wir kombinieren das auch. Also ich setze meine Kinder jetzt nicht alleine vor den Rechner und sage, have fun und ich habe meine Ruhe, sondern wir setzen uns gemeinsam hin und auch nacheinander, weil die einfach altersmäßig so weit auseinander liegen, dass ich sie anders anleiten muss. Mhm. Die klettern dann zu mir auf den Schoß und wir besprechen vorher, Mensch, was wollen wir denn jetzt eigentlich gerade machen? Mit meiner älteren Tochter, was wir derzeit machen, wir schreiben ein Buch. Und das Schöne ist, es ist ja wunderbar möglich, sich für den Text KI-basiert Unterstützung zu holen und wir visualisieren das Ganze auch. Und was ich möchte meine Töchter dazu befähigen, also zum einen, es ist ein Mindset-Thema, ne? Die können mit ihren Glitzer-Einhörnern spielen und im Reitstall viel Zeit verbringen. Aber für Mädchen sollte es genauso selbstverständlich sein, diese Technologien zu nutzen und keinerlei Berührungsängste zu haben. Und es gibt ja Studien, dass Mädchen unter 13 auch diese Berührungsängste nicht haben. Das wird dann irgendwann mal hinsozialisiert und ist eine tatsächlichen Grund, also sagen wir mal, dass Mädchen das nicht gleichermaßen könnten, gibt es ja nicht, ne? Sondern es hat wirklich etwas mit Rollenbildern zu tun, die keine Rolle mehr spielen sollten, gerade nicht für diese erste Generation an AI-Natives, die jetzt wirklich von klein auf nicht nur mit digitalen Technologien aufwachsen, sondern mit künstlicher Intelligenz. Und ja, es wird ja ihre privaten und auch beruflichen Lebenswelten prägen, deswegen möchte ich das vermitteln. Was wir dann machen ist, dass wir KI-Kompetenz, verstehe ich so, dass es weitaus mehr ist, als nur Tool-Kompetenz zu vermitteln. Und wie gesagt, da ist es sehr niederschwellig, mit diesen Tools zu arbeiten, sondern mir geht es auch darum, dass die Kinder datensensibel erzogen werden, also dass sie ein gutes Gespür dafür bekommen. Das brauchen sie später dann auch, wenn sie mit ihren Smartphones rumlaufen. Was ist eigentlich der Wert von Daten? Wie vorsichtig solltest du gerade mit persönlichen Daten umgehen? Worauf musst du wirklich achten? Dann, was ist deine Rolle im Umgang mit KI? Also du als Mensch, du bist der Kapitän und du bist verantwortlich, du gibst das Ziel vor, du steuerst den Prozess, du bist auch für das Endergebnis verantwortlich. Und die KI ist dein Co-Pilot, ob du jetzt mit Microsoft-Produkten arbeitest oder mit was anderes. Die KI hat die Rolle des Co-Piloten, sie assistiert dir, aber du bleibst die Kapitänin. Und dann überlegen wir uns eben, okay, du willst ein Kinderbuch schreiben, ne? Große Überraschung, es handelt sich um Pferde. Dann überlegen wir, ne? Was musst du für Prompts eingeben, dass du einerseits diejenige bist, die als Kapitän im Prozess steuerst, aber wie kannst du jetzt die KI nutzen? Nutzen nicht nur im Sinne, die schreibt mir das Ganze, sondern auch wirklich als Co-Creator, ja? Also wie kannst du die Kreativität, die ja durchaus auch in solchen KI-Modellen steht, anreichern, um deine menschliche Kreativität, um ein Ergebnis zu bekommen und wie visualisierst du das Ganze. Und die Kleine hat so Freude daran. Also die hat wirklich jeden Tag, wenn sie fertig ist mit den Hausaufgaben, wenn wir fertig Abend gegessen haben, so Bock auf ihre persönliche KI-Viertelstunde. Also ich muss die gar nicht dazu bewegen, sondern die hat da richtig Bock drauf.
Da muss ich sagen, jetzt hat richtig was bei mir bewirkt sozusagen. Wir haben ja auch einen 18 Monate alten Jungen jetzt und wir fragen uns natürlich auch schon, wenn es jetzt noch nicht hochaktuell ist, aber wann fängt man mit bestimmten Dingen an? Und das, was du sagst, ist spielerisch in das Leben, in das zusammenzubringen. halte ich für eine hervorragende Art und dieses Funkeln in den Augen, diesen Stolz, wenn man am Ende sieht, wie man ein Wimmelbuch oder was auch immer das Buch sein wird, schon in dem Alter kreiert hat, ist ja auch was, was auf den Selbstwert, auf die Selbstwirksamkeit von jungen Menschen einzahlt. Also da ist ganz, ganz viel spannende Dinge möglich. Also vielen Dank für die Inspiration.
Ja, total, Chris. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir können eine Arbeitswelt der Zukunft gestalten, aber dazu musst du für dich ein Selbstbild haben, ich bin Gestalter und ich bin nicht nur Konsument. Mhm. Und wir haben sehr, sehr viele junge Menschen, die sind Konsumenten einer digital vernetzten Welt, die daddeln mehrere Stunden am Tag, die können virtuos die Frontends unterschiedlicher Apps aus den USA und China bedienen und haben zu wenig Verständnis dafür, was im Backend eigentlich passiert, wie diese Modelle arbeiten, was die Risiken von einer sehr intensiven Auseinandersetzung über diese Plattform ist. Und sie haben zu wenig Gespür über den Wert der Daten, die dann gesammelt und abgeflossen werden und wie das eben auch für manipulative Zwecke verwendet werden kann. Je mehr wir junge Menschen frühzeitig auch in eine gestaltende Rolle hineinbringen, weil sie das Gefühl haben, ich kann mehr als nur konsumieren, ich kann ja damit etwas gestalten, das kann nur positiv sein, wenn wir später sagen, wir wollen Mitarbeiter haben, die gestalten, die sagen, das ist jetzt nicht wie so ein Tsunami der Veränderung, der über uns hinwegfegt und wir gucken, was machen die Chinesen, was machen die Amerikaner, sondern dass wir hier sagen, wir haben eine nächste Generation an Gestaltern, die den Anspruch an sich selbst haben, das Selbstverständnis und auch die Kompetenzen, unsere Wirtschaft in die nächste Stufe der Art und Weise, was das Geschäftsmodell auch der deutschen Wirtschaft sein werden, mitgestalten zu können.
Jetzt haben natürlich nicht alle Kinder den Luxus, eine KI-Professorin als Mutter zu haben. Und Menschen, die in dem Thema ChatGPT und Co. noch nicht so drin sind, was ich beobachte oder auch oft an mich herangetragen wird, ist, dass sie weitgehend noch wie eine Suchmaschine, wie Google bedienen. Was ja so, das kennt man und sind dann auch ziemlich enttäuscht von den Ergebnissen und sagen, es funktioniert ja alles noch gar nicht so gut. Gar nicht wissend, dass sie das System dahinter noch nicht so verstehen, um es besser nutzen zu können. Was sind denn so die 2, 3 Grundannahmen bezüglich des Mechanismus hinter so einer künstlichen generativen Intelligenz, die Menschen verstehen sollten, um sie eben besser nutzen zu können?
Genau, also die ganzen Chatbots, sei es jetzt ChatGPT, Gemini, Claude, sind ja viel, viel mehr als eine klassische Suchmaschine, sondern wenn wir richtig mit ihnen zusammenarbeiten, wenn wir richtig prompten, haben wir die Möglichkeit, uns letztendlich virtuelle Assistenten zur Seite zu stellen, die uns bei unterschiedlichen Aufgaben wirklich deutlich mehr unterstützen können, als dass wir einfach nur Antworten bekommen. Um das mal grundsätzlich zu erlernen, würde ich jedem empfehlen, ein Grundlagentraining im Bereich KI und Large Language Modelle zu machen, um die grundsätzlichen Funktionsweisen zu verstehen. Weil wenn ich das verstehe, dann wird mir auch deutlich klarer, wie kann ich dann eigentlich, unabhängig davon, was meine spezifische Aufgabe dann ist, wie kann ich mit diesen zusammenarbeiten? Also es wird zum Beispiel sehr deutlich, dass es nicht einfach nur eine Suchmaschine ist, wie wir sie jetzt in den Jahren und Jahrzehnten davor benutzt haben. Und diese Grundlagentrainings sind frei verfügbar im Netz. Und zwar in tatsächlich sehr guter Qualität. Sei es auf LinkedIn Learning, also wer da einen Premium-Zugang hat, kann diese Kurse auf LinkedIn Learning machen. Microsoft stellt die Grundlagenkurse auf ihrer Webseite frei zur Verfügung. Unternehmen wie Google, IBM machen das auch. Also es ist keine Frage mehr des Zugangs zu solchen Kursen, sondern es ist eine Frage der Eigeninitiative und auch so dieser Erkenntnis, ich muss mich selber bewegen. Und es gibt natürlich auch sehr viele Arbeitgeber, die unternehmensintern solche Angebote machen. Und darauf aufbauend, auf diesem Grundlagentraining, würde ich immer sagen, geh in die Anwendung. Also wir lernen ja auch nicht Fahrradfahren, weil wir einen Vortrag über das Fahrradfahren angucken oder weil wir uns auf eine Konferenz, zu einer Konferenz anmelden und dann Vorträge über Fahrradfahren anhören, sondern ich lerne Fahrradfahren, weil ich Fahrrad fahre und weil ich es immer wieder probiere und meine eigenen Versuche mache. Und nach einem solchen Grundlagentraining KI würde ich auch immer sagen, geh in die Anwendung. Weil da hast du für dich persönlich, es ist ja höchst individuell, welche Tätigkeiten du gerade auf der Platte hast, was du damit erledigen möchtest, wie du deine Rolle als Kapitän mit deinem persönlichen Co-Piloten auch schneiden möchtest. Da gibt es auch da ja wieder persönliche Präferenzen. Das heißt, reserviere dir 15 Minuten am Tag, wo du sagst, das ist so meine Playtime, ja, mit großer Neugierde, mit Offenheit, auch mit der Erwartungshaltung, dass es nicht von Anfang an so läuft, wie man sich das vorstellt. Ich reserviere mir diese 15 Minuten und mache meine eigenen Anwendungsversuche. Und was auch sehr, sehr hilfreich ist, das habe ich, ich habe mir ein Netzwerk aus Leuten aufgebaut, die mit mir mit diesen Tools arbeiten, wo wir uns sehr, sehr offen austauschen. Was sind so deine persönlichen Hacks? Ja, wie machst du das? Ne? Wie momentan, ich hatte ja auch gestern auf LinkedIn mal gepostet, wie man einen Mega-Prompt erstellt, der dann für dich wiederum die passenden Prompts erstellt. Ne? Und sowas musst du ja nicht im eigenen Kämmerlein, so als Solo Mensch für dich lösen, sondern ich weiß genau, auf wen ich in meinem Netzwerk zugehen kann. Und wir tauschen uns da mit großer Offenheit aus. Also auch gar nicht so im Sinne, wer glänzt jetzt am meisten, weil man das Tool am meisten beherrscht, sondern sag mal, was ist denn da bei dir schiefgegangen? Ja? Wie nutzt du das? Was sind die Limitationen? Also die Limitationen müssen wir auch sprechen, nicht nur die Chancen. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, da sich wirklich so ein Netzwerk aus Menschen aufzubauen, die vergleichbare Tätigkeiten haben. Also ich habe zum Beispiel unter meinen Aufsichtsratskollegen ein Netzwerk, wo wir sagen, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Ne? Sehr, sehr viele Daten darfst du gar nicht hochladen. Aber es gibt so sich Themen wie Geschäftsberichte, ja, die sind da draußen im Netz, ja. Da gibt es überhaupt keinen Grund, warum du das nicht hochlädst, ne? Und dir da wirklich spezifisch Zusammenfassungen erstellen lässt, dass du für die nächste Sitzung auch genau weißt, wo musst du hinlangen und welche Fragen musst du stellen. Mhm.
In dem Kontext habe ich mir einen Beitrag von dir rausgeschrieben, den ich extrem spannend fand, der, glaube ich, vielen Menschen hilft, wo du von der 70-20-10 Methode schreibst. Das bedeutet, deine Empfehlung ist, 70% on the job zu lernen, gerne mit einer leichten Überforderung, 20% dann im sozialen Lernen über Gespräche, genau das, was du gesagt hast, und nur 10% über klassische Trainings. Und das fand ich so wichtig, weil viele Menschen laufen noch mit dieser Ausrede rum und sagen, okay, wenn ich mal Zeit habe, mache ich mal ein richtig ausführliches Training und dann fange ich an. Und diese Bedeutung der Trainings, die du nur auf 10% setzt, fand ich hervorragend, weil man dann viel schneller ins Tun kommt. Ich war vor kurzem auf einem Event, durfte mit Menschen sprechen, die waren so, ich würde mal sagen 50 plus, und die haben gesagt, ja, unsere Firma wird wahrscheinlich im dritten Quartal eine KI-Schulung anbieten und dann fangen wir an, uns mal mit ChatGPT zu beschäftigen. So in den 6 Monaten könnte man schon auf einem Niveau sein, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, wenn man einfach ins Tun kommen würde. Und deshalb an alle, die hier zuhören, wartet nicht, bis euer Arbeitgeber euch eine Schulung gibt oder sowas, sondern wie du sagst, die Quellen sind da, man kann Menschen wie dir folgen, die einem wahnsinnig gute Tipps geben, dass man diese Kompetenz auch sehr durch Eigenstudium aufbaut. Gerne ergänzt dann durch alles, was da ist, aber es sollte nicht eine Ausrede sein, nicht damit zu starten.
So ist das. Und vielleicht, um das mal zu ergänzen, als wir beide im Studium waren und wir hatten ja so von unterschiedlichen Anbietern dann so Bewerbungstrainings, ne? Und da kam dann immer so diese Frage, was sind denn eigentlich eure Stärken? Kannst du dich erinnern?
Klar.
Und ich weiß gar nicht, ob diese Fragen überhaupt noch zeitgemäß sind. Aber wenn ich mich selber frage, was sind meine persönlichen Stärken, dann ist das eine intellektuelle Neugierde und so eine spielerische Auseinandersetzung, also diesen Spieltrieb mit Technologie. Und das Zweite ist, ich kann extrem gut um Unterstützung und um Hilfe fragen, ohne dass ich das als persönliche Niederlage oder Schwäche empfinde, wenn ich jetzt dann hier sage, du, ich brauche da wirklich deine Unterstützung. Und beides hilft mir gerade bei dieser Schnelllebigkeit der Entwicklungen enorm. Also ich frage ganz oft um Unterstützung, ich frage ganz oft um Rat, um Einblicke, ich habe in den unterschiedlichen Unternehmen, die derzeit KI entwickeln, meine persönlichen KI-Mentoren setzen. Ich fahre dann vorbei, ich fahre hier ins Microsoft Office oder zu Google, ich habe meinen Laptop dabei und ich sage, ich will das jetzt begreifen. Und ihr entwickelt das Ganze, ne? Und ihr habt das schon Monate vor uns getestet, bevor wir es jetzt auf dem Markt nutzen dürfen, habt ihr das ja intern in den Beta-Versionen schon getestet. Und ich möchte jetzt hier keine Hochglanzbroschüre, wie man das Ding nutzt, sondern ich will wissen, wie nutzt du das? Und dann setzen wir uns dahin und das ist wirklich, das ist so wertvoll. Also die Stunde, die ich da verbringe, ne, wo wir vor meinem Rechner sitzen, ich ganz konkrete Anwendungsfelder habe und sage, lass mich das hier gemeinsam mal mit dir. Du guckst mir jetzt über die Schulter, ich will das aber selber machen, sonst weiß ich es zu Hause nicht mehr und wir gehen da durch. Und was ich immer wieder feststelle ist, das ist nicht nur für mich wertvoll, sondern das ist auch für die wertvoll, weil wir im Prozess genau zu den Fragen kommen, die sich die Anbieter auch stellen. Ne? Wo hängst du da eigentlich gerade? Ne? Was ist für User jetzt gar nicht so offensichtlich? Ne? Was ist da gar nicht anwendungsfreundlich? Ne? Welche Fragen muss man deutlich besser beantworten, bevor man die User wirklich da drauf lässt? Und also ein solches Netzwerk aus Menschen, die mit dir diese Learning Journey machen, ist wahnsinnig hilfreich.
Und auch hier, ich möchte immer Menschen davor bewahren, sich Ausreden zurechtzuzimmern, um nicht ins Tun zu kommen. Natürlich hat nicht jeder die Zugänge, das Netzwerk, wie du es hast, dass man zu Microsoft gehen kann. Aber das muss man auch nicht. Man kann im Studentenkreis, im KollegInnenkreis, im Freundeskreis, in der Familie, kann man sich gegenseitig inspirieren, gegenseitig Erfahrungen austauschen. Und auch da kommt man schon sehr, sehr weit.
Absolut, absolut. Und ich lerne auch zum Beispiel von meinen Studierenden. Also wenn die in meine Sprechstunde kommen, ist immer von Anfang an klar, ihr könnt mir jetzt eure Fragen stellen, aber wisst ihr was, ich stelle euch auch meine Fragen und auch da merke ich immer wieder, das ist eine andere Generation. Also du und ich, wir sind jetzt 20 Jahre aus der Uni raus. Das ist einfach definitiv eine andere Generation und auch da lerne ich immer wieder, wenn ich sage, okay, das ist deine Bachelorarbeit. Mach mal hier die lange Liste auf, welche Tools du verwendet hast. Ja, und viele kenne ich natürlich. Wir haben auch, also ich bin eine der Professorinnen, die sage, selbstverständlich verwendet ihr KI-Tools, wenn ihr eine wissenschaftliche Arbeit erstellt, weil ihr müsst so ausgebildet werden, wie ihr später auch arbeitet werden. Alles andere wäre unnatürlich. Und trotzdem entdecke ich immer wieder Tools, die ich selber noch nicht aus der persönlichen Anwendung kenne. Und dann sage ich, lass uns darüber sprechen. Ne? Wie hast du das gemacht? Und diesen Zugang einfach zu anderen Menschen, die losgelaufen sind, die hat, glaube ich, jeder von uns.
Absolut. Eine Expertise von dir sind ja Future Skills. Wir haben jetzt ganz viel schon auf einer Metaebene darüber gesprochen, auch ein paar Tools gesprochen und es gibt hier eine Aussage von dir, die ich wirklich bemerkenswert finde. Die ist ein bisschen länger, aber ich lese sie trotzdem vor, weil da ein paar Fragen sich daraus ableiten. Du hast die Frage gestellt, was ist die wichtigste Fähigkeit für Erfolg in einer disruptiven Zukunft? Viele Menschen wollen Erfolg haben, man definiert sie anders und du hast die Antwort darauf aufgegeben. Sie heißt, sich schneller und besser an Veränderungen anzupassen als alle anderen und die neuen Anforderungen zu perfektionieren. Und wer dies mitbringt, ausgeprägte KI-Kompetenz, das haben wir jetzt gerade schon besprochen, und diese hohe Anpassungsfähigkeit und das mit warmen Sozialkompetenzen kombiniert, der hat rosige Zukunftsaussichten auf dem Arbeitsmarkt. Und die wichtigste Aussage hier, all das ist trainierbar. So, wir haben jetzt schon viel über KI-Kompetenz gesprochen. Ich würde noch ein bisschen auf dieses Thema Anpassungsfähigkeit eingehen. Denn das ist etwas, wo viele sagen würden, ist so ein bisschen Typsache, Charaktersache. Manche haben es ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber was ist deine Empfehlung an die Menschen, die zuhören, wie man in dieser Anpassungsfähigkeit besser werden kann? Wenn man sich vielleicht jetzt hört und sagt, ich weiß zwar, dass das alles notwendig ist, aber ich fühle es nicht. Ich habe nicht so richtig Lust drauf. Wie können wir stärker in der Anpassungsfähigkeit für die Zukunft werden?
Know your why. Also kenne, das ist ja auch so, wie ich mit meinen Kindern starte, warum passt du dich jetzt an? Ne? Warum musst du jetzt auch liebgewonnenes, gewohntes, was dich ja in der Vergangenheit auch wirklich weit gebracht hat, bewährt hat, warum lohnt es sich, das aufzugeben? Und es ist ein sehr schmerzhafter Prozess und das müssen wir uns ja auch zugestehen, das so zu empfinden, ne? Dass das Gute aufzugeben, um jetzt das Zukunftsfähige zu erlernen. Und wann lernt der Mensch oder wann ist der Mensch, also einfach evolutionsbiologisch gesehen, bereit zur Anpassung? Wenn die Lust besonders groß ist oder wenn der Schmerz besonders groß ist, dann sind wir einfach qua Evolutionsbiologie bereit, uns zu verändern.
Und der Schmerz ist noch effektiver als der Lustgewinn. Leider, aber so ticken wir Menschen.
Leider. Aber wir sind ja kluge Menschen, Homo sapiens, und wir wissen, dass es doch schöner ist, sich auf Basis von Lust zu verändern, also eine positive Vision zu haben, was möchte ich verändern, als dass wir abwarten, dass der Schmerz zum Beispiel in Form von, du wirst nicht mehr gebraucht, wir substituieren dich entweder durch Menschen, die Technologie besser beherrschen als du oder durch Technologie per se. Das ist, glaube ich, ein Schmerz, den wollen wir vermeiden. Deswegen setze ich mich mit der Lust auseinander. Und das ist höchst individuell, was für dich, ne, dann dieses persönliche Warum ist, aber man findet es, ja, und es gibt ja in jeder, also wenn man so im Freundes- und Bekanntenkreis so rumfragt, sagt doch jeder, selbst die, die ihren Job lieben, es gibt bestimmte Elemente meines Jobs, die mag ich überhaupt nicht. Um sich dann mal zu sagen, okay, was magst du an deinem Job nicht, was nervt dich, also was kostet dir Zeit, was kostet dich Nerven, was lähmt dich, was hält dich von etwas ab, was du eigentlich gerne machen würdest, und man guckt sich das mal an. Jetzt schauen wir mal auf Ärzte, ne? Ärzte sind ja sicherlich Ärzte geworden, weil sie Menschen heilen, gesund machen wollen, also ein starkes soziales Motiv. Und ich, viele Ärzte verbringen einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation, mit Schreiben von irgendwelchen Arztbriefen, mit, ne, also einfach mit administrativen Themen. Und da habe ich noch keinen gesehen, der gesagt hat, das bringt mir den größten Lustgewinn. Um solche Tätigkeiten mal aufzulisten und dann zu überlegen, okay, und wie könntest du die bisherige Art und Weise, wie du das erledigt hast, deutlich besser erledigen, weil dir das durch Technologie abgenommen wird. Also wenn ich diesen Lustgewinn, das musst du nicht mehr machen, ja, und du kannst dich um das kümmern, worauf du richtig Bock hast. Da findet man was, ja. Also man muss sich einfach nur mal hinsetzen und diese Transparenz für sich selbst schaffen.
Das führt mich direkt zum nächsten Thema, weil auch da setzt du immer einen großen Fokus hin. Das eine ist die technische Komponente, aber du betonst auch immer wieder, dass die menschliche Komponente, die warmen Social Skills noch wichtiger werden. Das heißt, wer beides mitbringt. Und eine Future Skill, eine Kompetenz, die du hier herausstellst, immer die Selbstreflexion auch. So, und das ist aus verschiedenen Gründen kritisch, weil das ist etwas, was oft emotional auch schmerzt, du hast es vorhin schon erwähnt, und alle Menschen haben Handy in der Hand, haben zu viel zu tun, ist etwas, was in der Prioritätenliste meist hinten runterfällt. Gib den Menschen da draußen doch bitte mal einen guten Grund, warum sie Zeit in ihrem vollen Terminkalender für Selbstreflexion freischaufeln sollten. Und vielleicht dann auch ein Beispiel, wie es dir gelingt, weil du hast schon deine verschiedensten Rollen genannt. Ich glaube, wenn du etwas hinbekommst, dann kann das jeder erreichen. Also wie sieht deine Selbstreflexion ganz konkret im Alltag aus?
Also Selbstreflexion ist deswegen so eine Basiskompetenz, weil sie Voraussetzung für Veränderung in die richtige Richtung ist. Ne? Also ich muss mich ja selber reflektieren, wo stehe ich heute? Worauf kann ich bauen, also im Sinne von Stärken, aber wo ist tatsächlich auch etwas, wo ich bei mir unter den Teppich hingucken muss, was da liegt, was mich eigentlich antreibt. Ne? Also ist das irgendwie ein Schmerz aus der Vergangenheit? Ne? Ist das etwas, was ich immer noch aufarbeite und letztendlich, ne, also einfach um sich selber auch besser zu verstehen. Und inzwischen glaube ich wirklich, dass wir Selbstreflexion zu einem wahrscheinlich auch großen Anteil selber leisten können und auch bereit sein müssen, da unter den Teppich hinzugucken, wo wir eigentlich gar nicht so gerne hingucken, aber uns dann auch wirklich Unterstützung von außen suchen. Menschen, die, also gerade Menschen, wo du weißt, die Beziehung ist so tragfähig, wenn die dir Rückmeldung geben, wenn du dich selber reflektierst, guck dahin, 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 wir kennen dich gut, wir lieben und schätzen dich, auch mit dem, was da unterm Teppich liegt. Also diese Menschen bewusst auch zu befragen und zu sagen, wo muss ich hinleuchten? Wie nimmst du mich denn da wahr? Wie habe ich mich denn da in der Situation verhalten? Und vor allem auch, haben wir uns im Vorgespräch auch darüber unterhalten, wir werden alle mal Krisen durchlaufen im Leben. Und gerade wenn man in so einer Krise steckt, das ist wahnsinnig schmerzhaft, aber dann ist es auch wirklich der gebotene Zeitpunkt für Selbstreflexion. Was hat mich dorthin gebracht? Ne? Jetzt bin ich in dieser Situation. Ich kann es jetzt leider auch nicht mehr verändern. Aber ich will ja nicht, dass das rückblickend einfach nur eine wahnsinnig schwierige Zeit und eine blöde Krise war, sondern am liebsten wäre mir doch, wenn das ein Wendepunkt wird. Ja, also I've hit rock bottom und jetzt versuche ich aus rock bottom etwas zu machen, was nicht nur weitergeht, sondern in die richtige Richtung läuft und deutlich besser wird als vorher. Ne? Weil dann ist das ja eine Riesenchance, mal so eine Krise durchlaufen zu haben. Und dafür brauche ich Selbstreflexion.
Sehr oft so, dass die Superpowers von Menschen in den Krisen entstehen, die sie wieder aus dieser Krise eben gestärkt auch zurückgeführt haben. Und wie baust du das konkret in deinen Alltag ein? Wie schaffst du dir diese Ruhepunkte? Zu welchen Zeiten, bei welchen Aktivitäten? Wie lange dauert sowas?
Also ich versuche grundsätzlich, ich hatte gestern so einen Tag, also ich habe 2 Nerd-Tage im Monat, also tatsächlich liebe diese Tage, wo ich nichts anderes mache, als mich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, bei verschiedenen Unternehmen zu sein, mit Beta-Versionen rumzuschwimmen, mich mit Menschen auszutauschen, die deutlich weiter sind als ich. Also ich habe 2 Nerd-Tage und ich habe 2 Tage, ich habe die noch gar nicht so tituliert, also ich bin immer in der Natur und ich bin ich bekomme Ruhe, ne? Und das sind die Tage, wo ich nehme mir jetzt nicht vor, das ist jetzt nicht mein Selbstreflexionstag, sondern das sind Tage, wo ich abschalte aus dem Tagesgeschäft. Also gestern zum Beispiel war ich am Tegernsee und wir haben es uns dort richtig, richtig gut gehen lassen, ne? Und ich habe nichts gemacht. Ich habe sehr viel gemacht, ja, was mir gut tut, aber ich habe sozusagen nichts aus meinem Tagesgeschäft gemacht. Und in diesen Momenten habe ich die Ruhe, um mich selber zu reflektieren, um mal in mich hineinzuspüren, was läuft gut, was läuft gerade nicht gut, was möchte ich verändern. Also es sind Tage zum Krafttanken, aber es sind eben auch Tage, um nachzudenken. Und das ist ja das Schöne, wenn man jetzt irgendwann mal Mitte 40 ist und eben nicht mehr Anfang 20, dass man mehr, also auf Basis einfach der Lebenserfahrung, dieses Reflektieren zulässt, ne? und gerade in die Ecken hineinleuchtet, die man so mit sich rumträgt, ja, und die nicht super schön sind, ja, also sich auch damit auseinanderzusetzen, ne? Was treibt dich denn da eigentlich an, ja, also gerade diese Fragen sind unheimlich essentiell.
Wenn du jetzt mal, du hast die Zeitspanne gerade angesprochen, Mitte 40 bis 20, wenn du auf diesen Bereich nochmal guckst, was sind denn so die limitierenden Glaubenssätze, die du damals für wahr gehalten hast, die sich aber jetzt mit deiner jetzigen Lebenserfahrung eigentlich als falsch herausgestellt haben, für dich persönlich?
Also etwas, was so mitgesprungen ist, gar nicht so sehr explizit, aber implizit, und es hat ja dann die gleiche Wirkung, ist, du musst dich irgendwie entscheiden. Willst du eine herausragende Karriere haben oder willst du eine tolle Familie und Zeit für dich selber haben? Und das ist beides miteinander unvereinbar und du musst dich jetzt irgendwie entscheiden. Und warum ist das so implizit mitgeschwungen? Weil das unsere Vorgängergenerationen ein Stück weit vorgelebt haben. Also wenn ich gucke, jetzt bin ich in einigen Aufsichtsräten die erste Frau gewesen, jetzt haben sich andere dazu gesellt. Aber wenn man dann so guckt, die Generationen vor uns, es waren sehr oft kinderlose Frauen, die es dann bis an die Spitze geschafft haben, in den Vorstand, in den Aufsichtsrat. Und das transportiert ja implizit, du musst dich dann als Frau entscheiden. Ja, also du kannst
anders
nicht,
geht's nicht.
Anders geht's nicht. Und da muss ich sagen, habe ich lange versucht, meinen eigenen Weg zu finden, also diese Glaubenssätze abzuschütteln und zu sagen, es muss doch einen Weg geben. Und ich will das nicht wahrhaben, dass das so oder ist, also, sondern ich möchte und, ne? Und dann einen Weg finden, es so zu machen. Und viele haben mich ja irgendwie angeguckt und haben gesagt, bist du sicher? Ich bin dann irgendwann mal aus einem Konzern, ich habe hier bei einem Münchner DAX 40 Konzern gearbeitet, der immer wieder bei den Rankings als attraktivster Arbeitgeber, ne, Deutschlands auftritt. Willst du da wirklich raus? Und ich habe gesagt, ja, ich will da raus. Ich weiß, da wollen ganz viele rein, aber ich will da jetzt raus, weil ich einen Weg finden möchte, wo ich sage, ich möchte eine anspruchsvolle Karriere vereinbaren mit Familie und auch nicht nur ein Kind, sondern, ne, also ich weiß ja auch, was damit einhergeht, also mehrere Kinder und Zeit für mich und irgendwie Zeit für Nerd-Tage, Zeit für Tage, wo ich einfach nichts mache, und es muss doch alles gehen. Und ich sage nicht, dass es leicht ist. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag sage, super, gelingt mir, klasse.
Ich kann das bestätigen, weil ich bin seit 2 Jahren an dir dran, um dieses Gespräch zu organisieren. Und ich bin sehr stolz, dass du jetzt hier sitzt. Aber es zeigt natürlich, dass du auch einen wahnsinnig vollen Terminkalender hast.
Ja, aber es geht, ne? Und sich davon nicht abhalten zu lassen, wenn du tief in dir drinnen spürst, das ist dein Wunsch, dann zu überlegen, wenn das mein Wunsch ist, es ist nicht erst seit gestern mein Wunsch, sondern es ist seit vorgestern und es ist ein Wunsch, an den ich quasi schon so lange denke, dann frag dich doch, wie findest du deinen ganz eigenen Weg, abgesehen davon, was dir an Glaubenssätzen irgendwie sozialisiert worden ist.
War das auch ein Grund, warum du so eine große Leidenschaft für KI hast, neben den technologischen Themen und Fachthemen, dass es einfach dir in deinem Lebensmodell wahnsinnig hilft?
Ja, total. Also es entlastet mich in meinem Alltag und erleichtert mir dann diese Rollenpluralität zu leben. Und zum anderen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist ein roter Faden. Jetzt habe ich ja so eine Wald- und Wiesenqualifikation durchlaufen, so wie du. Also BWL ist ja jetzt keine Mangelqualifikation. Mhm. Und wenn du sozusagen etwas anzubieten hast, was der Mainstream anbietet, dann stehst du immer in Konkurrenz zu sehr vielen Menschen, die genau das wollen. Aber wenn du sagst, die Anforderungen, die neu hinzugekommen sind, die total wertvoll sind, die total relevant sind und die nicht allzu viele Menschen haben, und diese Anforderungen deutlich besser zu beherrschen als der Mainstream, ermöglicht dir nicht nur viele Türen, die aufgehen, sondern ermöglicht dir auch Verhandlungsspielraum, um zu sagen, ich komme gerne zu euch in den Aufsichtsrat, aber wisst ihr was, ich habe zwei kleine Kinder und ich komme zu den und den Konditionen zu euch in den Aufsichtsrat und ich kann nicht beliebig, ne, auch hier nach, also kann ich natürlich schon, aber das muss dann eben die Ausnahme bleiben, aber grundsätzlich kannst du dann selber gestalten, zu welchen Konditionen du dann tatsächlich auch dich einbringst.
Ich glaube, das inspiriert wahnsinnig viele Menschen und trotzdem können sich viele einfach nicht vorstellen. Aber was ich hier so schön finde, es startet, so klischeehaft es klingt, Simon Sinek sagt, es start with why. Wenn man sich da wirklich ein konkretes Ziel setzt, was emotional aufgeladen ist und man den Grit, das Durchhaltevermögen hat, das auch gegen Widerstände durchzusetzen, dann bist du eben ein Beispiel, wie man sich sein Lebensmodell, auch wenn es eben nicht einfach ist, zur Realität machen kann. Also da bist du wirklich ein Vorbild für viele, nicht nur Frauen, sondern Menschen insgesamt.
Aber da hast du so ein schönes Stichwort genannt mit Grit, ne? Dieses Durchhaltevermögen, diese positive Sturheit bei der Zielerreichung. Darüber reden wir viel zu wenig. Wir reden immer darüber, die Bedeutung von Talent. Ja, Talent ist wichtig. Aber Grit ist aus meiner Sicht noch viel wichtiger, dieses Gefühl zu haben, ich weiß, was ich erreichen möchte und ich bleibe dran, komme was will. Wir haben jetzt Multikrise, wir haben eine wahnsinnig instabile Welt da draußen und wir brauchen Grit. Also wir brauchen Menschen, die sagen, ich habe gelernt, einfach auch mal durchzuhalten, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, im positiven Sinne stur zu sein, mich da fest zu beißen, ja, also ohne verbissen zu sein. Aber das Thema Grit ist wirklich etwas, ich überlege auch immer, wie bringe ich meinen eigenen Kindern Grit bei, ohne in so alte Erziehungsmuster zu verfallen. Ich glaube, das Beste ist wirklich Vorleben. Aber ein Stück weit auch immer zu sagen, du, es ist nicht immer nur dem nächsten Dopamin-Kick hinterherlaufen, ja, sondern manchmal muss man schlicht und einfach dranbleiben. Und als jetzt im vergangenen Jahr die Olympischen Spiele in Paris waren, ich habe sie mit meinen Kindern verfolgt und dann habe ich zum Beispiel gesagt, naja, die stehen da jetzt nicht alle nur, weil sie Talent haben, haben sie auch, sonst wären sie nicht Weltspitze, sondern die sind da vor allem auch, weil sie Grit haben, weil sie dran geblieben sind, weil sie jeden Tag geübt haben, weil sie jeden Morgen aufgestanden sind, selbst wenn sie gar keine Lust hatten und einfach Tennis gespielt haben oder zum Fechten gegangen sind, aber die haben alle nicht nur Talent, sondern Grit. Und genau, also ob das ausreicht, ob das den Weg vom Gehörgang auch ins Gehirn gefunden hat, man wird es sehen.
Und weil du jetzt Sportler genannt hast, ist ja auch oft eine Ausrede, die so Business-Athleten haben, dass bei den Sportlern ja einfach ist, weil die machen ja das, was sie lieben. Aber ich kann aus Erfahrungen auch in der Zusammenarbeit mit vielen Spitzensportlern sagen, auch nicht alles, was die tun müssen in ihrem Job, ist das, was sie lieben. Da gehört Krafttraining dazu, da gehört verschiedene andere Dinge, Physio, Recovery etc. dazu. Also auch die haben sehr viel, was sie eigentlich nicht mögen, aber wo sie sich eben durchbeißen, weil sie ein Ziel und ein Why haben. Ein weiteres Element neben Grit, was wichtig ist, ist Resilienz. Ist ja auch so ein Buzzword, was durch alle Medien geht. Manche wissen gar nicht so richtig, was es ist. Der Professor Volker Busch, der hier war, Neurowissenschaftler, der sagte, Resilienz ist eigentlich gar nicht die Zielsetzung, weil Resilienz kommt aus der Statik und es heißt das Zurückkehren in den ursprünglichen Zustand. Und er verwendet viel lieber den Begriff des mentalen Immunsystems, weil ein Immunsystem lernt und geht auf einen besseren Zustand. Das ist jetzt nur Wortklauberei, kann man sagen, aber ich würde gerne in der Definition des mentalen Immunsystems, wie wir uns also entwickeln können und nicht in einen vorherigen Zustand zurückkommen. Wenn du mal dein eigenes mentales Immunsystem auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsstest, wobei die 7 nicht erlaubt ist, wo würdest du dich als Wissenschaftlerin, wird es nicht wundern, die 7 ist das, was Menschen oft wählen, das ist nicht so richtig gut, nicht so richtig schlecht, aber wo würdest du dich so jetzt nicht auf Tagesform, sondern so im Jahresdurchschnitt oder so auf so einer Skala persönlich einordnen und woran merkst du ganz konkret, wenn du vielleicht mal in einen niedrigeren Wert abrutscht?
Also ich würde mich auf der 9 einschätzen. Mhm. Ich bin tatsächlich super resilient. Aber das ist nichts Angeborenes. Es ist gewissermaßen, also zum gewissen Teil sicherlich auch genetisch bedingt. Aber das ist durchaus etwas, woran ich die letzten Jahre gearbeitet habe. Und ich merke, ich habe Frühwarnsysteme, wo ich merke, jetzt, du hast mich jetzt gerade so allgemein nach meiner Resilienz gefragt und trotzdem gibt es ja einfach Tage oder Phasen, wo du merkst, jetzt geht's mir überhaupt nicht gut, ne? Um sich da selber zu erkennen, ne? Also es gibt ja körperliche Signale, die dir dein eigener Körper dann sendet und dann weiß ich, jetzt ist es wirklich Zeit.
Was sind deine Frühwarnsignale ganz konkret, wenn du das teilen möchtest?
Ich bin ein Mensch, der das Leben total genießen kann. Also wenn ich rausgehe vor die Tür und dann rieche ich nach einem Regen, es riecht nach dem Regen, ich kann mich so darüber freuen, dass es jetzt so gut riecht. Oder ich liebe es abends nochmal auf die Terrasse rauszugehen, die Vögel zwitschern zu hören und so einen Sommerabend so, ne, mit verschiedenen Sinnen nochmal ganz bewusst zu erleben. Und so bin ich. Aber in Phasen, wo es mir nicht gut geht, in Phasen, wo ich zu lange habe schleifen lassen, was mir eigentlich gut tut, also ausreichend Schlaf, wirklich dein Thema, ja, zu wenig Fokus darauf gehabt, dass meine Bedürfnisse, ne, körperliche, mental, also wenn ich übergelaufen bin, dann merke ich, ich nehme das nicht mehr wahr. Ne? Ich bin dann so in meinem Tunnel, dass ich das, was ich sonst wahrnehme, woran ich mich erfreue, wenn ich merke, meine Empathie lässt nach, meine Geduld lässt nach, ich bin sehr schnell reizbar, also alles Elemente, die ich an mir selber überhaupt nicht mag und die auch nicht Teil meines eigentlichen Wesens sind, die aber dann zutage treten, dann weiß ich, okay, also du bist jetzt gerade die schlechteste Version deiner selbst, ne? Und du bist in Bezug auf deine Mitmenschen eine schlechte Version deiner selbst, aber du bist auch in Bezug auf deine eigenen Bedürfnisse eine ganz schlechte Version deiner selbst. Und jetzt ist es wirklich Zeit, ne, ganz bewusst dir wieder Zeit zu nehmen, um die Energiespeicher aufzuladen, ne, Schlaf zu priorisieren, Me-Time zu priorisieren, ne, Stress rauszunehmen, wo ich ihn rausnehmen kann, geht ja nicht immer überall, ne, dir da Unterstützung zu suchen, das merke ich schon. Und mir gefällt die Definition von dem Professorkollegen, den du gerade erwähnt hast, von einem Immunsystem auch, weil Resilienz baust du auch nicht auf, indem du Seminare besuchst und wie werde ich resilient, sondern genauso wie unser Immunsystem ein Zusammentreffen auch braucht mit bestimmten Erregern, um sich dann zu trainieren, ist das ja auch bei Resilienz so. Du musst halt einfach auch mal schwierige Situationen auf dich zurollen lassen und diese meistern.
Ja. Absolut. Das ist eine schöne Analogie, die ich so noch nicht gesehen habe. Das Immunsystem im luftleeren Raum macht wenig, aber wenn Erreger, Viren, Bakterien kommen, nur dann kann es lernen. Dürfen nicht natürlich nicht zu extrem und nicht zu langanhaltend sein, aber das ordnet Stress auch wieder als was Gutes ein, weil wir dadurch eben unsere Kapazität auch verbessern. Ich habe ja gestern in Vorbereitung einen Post auf LinkedIn gesetzt und gesagt, wir sprechen heute und habe unsere Communities auch gebeten, da ein paar Fragen. Wenn wir die alle durchgehen würden, würden wir 3 Stunden hier sitzen. Aber eine Frage wollte ich oder ein paar Fragen noch rauspicken und eine ist, mein Thema ist ja das Thema Strategic Recovery, Erholung etc. Und viele Menschen fühlen sich jetzt durch KI, durch die Tools eher noch zusätzlich gestresst. Noch mehr Komplexität, noch mehr Geschwindigkeit. Hast du Ideen, wie wir diese Tools denn nutzen könnten, um unser Energielevel im Gegenteil eher zu verbessern und dazu zu führen, mehr Selbstfürsorge, mehr Personal Wellbeing in unseren Alltag zu bringen? Was hast du da für Ideen oder auch eigene Erfahrungen?
Du musst erstmal investieren, bevor du ernten kannst, das muss man dazu sagen. Und jeder Trend braucht seinen Gegentrend, ne? Und wir haben jetzt einen wahnsinnigen Trend, der die Hypertechnologisierung unseres Alltags, ne? Und immer kommt was Neues dazu und stell dich bitte darauf ein und nutz das. Und wenn du es nicht nutzt, nutzen es die anderen. Und ne, wir haben ja diesen Druck. Wir brauchen diese Auszeiten, ne? Also diese Digital Detox, so abgedroschen das auch klingt. Diese Tage, wo man bewusst mal nichts in die Hand nimmt und sehr viel auf analoge Welt setzt, das ist das eine. Und das andere, die Auseinandersetzung, wie kann dich Technologie im Alltag entlasten, damit du genau mehr Zeit für Recovery hast. Da muss ich einmal investieren, ja, weil das ist ja nichts, was ich virtuos beherrsche, weil ich es mir vorgenommen habe und dann habe ich aber mir keine Zeit genommen, das anzuwenden. Wir waren vor kurzem in Paris und da habe ich so ein altes Plakat entdeckt in einem Geschäft, wo vor langer, langer Zeit dafür geworben worden ist, dass die Hausfrau bereit ist, sich so auf Spülmaschine, elektrisches Bügeleisen und so einzustellen. Und dann habe ich mal recherchiert und es gab tatsächlich damals, genauso wie es jetzt so eine Tendenz gibt, festzuhalten an dem, was man hat und neue technologische Hilfsmittel abzulehnen, gab es damals genauso. Also die wollten weiter Kohle Kohlestücke dann, um damit zu bügeln und sie wollten kein Kabel haben zu einem elektrischen Bügeleisen, weil sie Angst davor hatten. Und inzwischen kann sich das ja keiner mehr vorstellen und der Effizienzgewinn ist einfach da. Und genauso ist das jetzt mit diesen neuen AI-Tools. Die sind natürlich ein Stück weit beängstigender, weil sie einfach deutlich mehr können und auch in kognitive Tätigkeiten vordringen und trotzdem lohnt es sich zu sagen, ich investiere, das zu erlernen und dann wird einfach vieles deutlich effizienter, deutlich leichter. Und ich gebe dir ein Beispiel, ich musste vor kurzem für einen Professorkollegen, der nicht konnte, einspringen und eine Vorlesung über Nachhaltigkeitsstrategien halten. Das ist so am Rande mein Thema, wenn ich ehrlich bin, das ist jetzt nicht mein Schwerpunktthema. Und was aber so, ich halte gerne Vorlesungen, die ich selber auch gestaltet, konzipiert habe. Und ich halte ungern von anderen ein Skript, weil da wirke ich nicht authentisch. Mhm. Und normalerweise hätte man ablehnen müssen zu sagen, also du bist ja lustig, also jetzt in 48 Stunden soll ich deine Vorlesung halten. Das ist überhaupt nicht realistisch. Aber durch KI war ich so schnell, sowohl sozusagen, was meine eigene Dampfbefüllung, ja, also was muss ich selber jetzt zum Thema Nachhaltigkeitsstrategien wissen, um eine vernünftige Vorlesung zu halten und die grafische Umsetzung, ja, also ich habe Gamma benutzt, ne? Ich habe eine echt gute Vorlesung gehalten und ich hatte sehr, sehr wenig Zeit, mich darauf vorzubereiten und es ist nur ein Beispiel, die zeigt, wie schnell wir werden können und sonst hätte mich das wahnsinnig gestresst. Ja, also ich hätte entweder dem Kollegen den Gefallen nicht tun können.
Oder eine Nachtschicht eingelegt.
Oder ich habe keinen Bock mehr auf Nachtschicht.
Genau.
Sind wir raus. Gibt Wichtigeres. Da muss man aber sich einmal reingefuchst haben, wie nutze ich diese Tools, damit ich danach eine bessere Balance habe.
Mhm. So, ich möchte jetzt nochmal zum bisschen oder ganz anderen Thema kommen, gerade mit dir, und zwar möchte ich über das Thema Erfolg sprechen. Wenn Menschen auf dich gucken und vielleicht dich vorher noch nicht kannten und das gehört haben, sagen sie bestimmt, Frau Professor Dr. Jasmin Weiß ist ein wahnsinnig erfolgreicher Mensch, wenn man sieht, was du für Positionen hast, für Themen angehst etc. Aber zwischen erfolgreich sein und sich erfolgreich fühlen liegt ja oft ein großer Unterschied. Deshalb die erste Frage an dich, Jasmin, persönlich: Fühlst du dich tatsächlich auch erfolgreich? Und wenn ja, vor allem in welchen Situationen ganz konkret?
Die Differenzierung, die du reingebracht hast, ist so wichtig, weil das, glaube ich, tatsächlich auseinanderklafft. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so wahnsinnig erfolgreich fühle. Also es ist, ich höre das oft, ne? Du bist eine sehr erfolgreiche Frau und ich kann mich damit so wenig identifizieren. Was ich aber fühle, und das ist tatsächlich etwas, was mir total Freude bereitet, ich liebe, was ich tue. Und das ist vermutlich eine sehr schöne Erfolgsdefinition. Also ich frage mich immer Sonntagabend, wenn ich daran denke, jetzt geht die neue Woche los, habe ich da richtig Bock drauf, sowohl inhaltlich, aber auch, und das ist, finde ich, mindestens so wichtig, ich habe sehr, sehr angenehme Menschen um mich herum. Ich habe sehr angenehme Arbeitsumgebungen, also soziale Arbeitsumgebungen, weil ich die Menschen mag. Was durchaus auch immer wieder inspirierend finde, auf mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich habe richtig Bock auf Montagmorgen. Also ich genieße mein Wochenende, aber ich habe Bock auf Montagmorgen. Und ich glaube, das ist schon ein Gefühl für Erfolg. Und was ich tatsächlich so die letzten Jahre gemerkt habe, ist, und vielleicht ist das auch eine Konsequenz von Erfolg, es werden einfach viele Türen aufgemacht, von denen, als wir so mit dem Studium fertig waren, wir noch nicht immer träumen konnten, dass es, ne, dass sich diese Türen öffnen werden. Und das ist schon auch vermutlich etwas, was mit Erfolg zu verbinden ist. Nur dieses Gefühl, wenn ich diesen Satz höre, sie ist eine erfolgreiche Frau, dann identifiziere ich mich mit diesem Satz nicht. Da könnte man auch nochmal drüber nachdenken, warum ist das denn so?
Ich höre das eigentlich von jedem Menschen. Also ich kenne wirklich bisher, ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt niemand, aber die wenigsten Menschen sagen, dass das passt so. Und meine Theorie dazu ist, jeder Mensch denkt ja, er ist normal. So, man denkt nicht, man ist übernormal oder überdurchschnittlich, sondern man erlebt sich ja jeden Tag. So Novak Djokovic, einer der genialsten Tennisspieler, für ihn ist es normal, so eine Rückhand zu haben, weil es ist ja seine Rückhand. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum man nicht sagt, ja, ich bin erfolgreich. Dann spielt, glaube ich, auch noch Bescheidenheit mit rein, die Menschen ja auch eher sympathisch als unsympathisch macht. Aber das ist etwas, was mir oft begegnet. Wie siehst du denn den Zusammenhang zwischen Ambition, Erfolg auf der einen Seite und Zufriedenheit auf der anderen Seite? Weil da würden manche Menschen auch einen gewissen Trade-off allokieren, dass zu viel Zufriedenheit einem den Drive nimmt und dass man eben nicht mehr diesen Grit hat und durchzieht, wenn es denn sein muss. Auf der anderen Seite eine ständige Unzufriedenheit macht einen mürrisch. Also wie siehst du dich in dieser Balance zwischen Ambition und Zufriedenheit und wie würdest du Menschen, die da vielleicht noch nicht ihre Balance gefunden haben, diesen vermeintlichen Widerspruch auflösen?
Das ist etwas, was, worüber ich tatsächlich in letzter Zeit viel nachgedacht habe. Ich selber bin, denke ich, schon sehr ambitioniert und das geht einher mit so einer Leistungsorientierung und die führt dazu, dass es zufriedenere Menschen gibt als mich. Mhm. Weil es etwas ist, was einen ja permanent antreibt. Es ist so eine Triebfeder, die einerseits dafür sorgt, dass man es ja irgendwie auch weit gebracht hat und sich auch nicht ausruht auf seinen Lorbeeren, sondern immer noch diesen Antrieb hat, morgens aufzustehen und sich dann auch zu pushen. Und gleichzeitig dieses Gefühl der Zufriedenheit, dieser absoluten Zufriedenheit zu sagen, so wie es jetzt ist, soll es bleiben. Das habe ich jetzt durch Mitte 40, das kenne ich nicht. Und das ist leider die Kehrseite. Und ich würde es gerne mehr haben. Mhm. Und jetzt, ich sage ja jedes Mal, wenn man Geburtstag feiert, wenn ich nicht reflektiere, werde ich nur älter, nicht weiser. Und ich habe das wahrgenommen und mein Ziel ist ja wirklich zufrieden. Also mein Ziel ist eigentlich nicht, noch ambitionierter zu sein und noch erfolgreicher zu sein, sondern mein Ziel, ich bin jetzt Mitte 40, ist, zufriedener zu sein. Und das ist eine Aufgabe für mich, der ich mich tatsächlich stellen muss. Und
darf ich da kurz reinfragen? Ja. Glaubst du, es gibt dieses Zielbild, dass man beides kombinieren kann? Oder glaubst du, wenn man beim Thema Zufriedenheit hochdreht, dann wird es automatisch bei der Ambition Prozentpunkte runternehmen?
Ja, eine super gute Frage. Also ich glaube, es ist schwer, miteinander unter einen Hut zu bekommen, weil es sich irgendwie so ausschließt, ne, diese Ambition noch mehr zu erreichen und dann dieses Gefühl, es ist gut so, wie es ist, ich bin zufrieden. Und was ich mir so als Ziel setze, ist, in Situationen Zufriedenheit zu verspüren und gleichzeitig zu sagen, lauf weiter. Und ich habe mir selber auch so eine Metapher, also da bin ich jetzt kognitiv angekommen, ich bin noch nicht in der Umsetzung, aber ich hab mir eine Metapher gesetzt, dass ich sage, ich stelle mir mein Leben vor wie einen Stuhl, der auf vier Beinen steht. Und sobald einer dieser vier Beine bricht, bricht der ganze Stuhl. Und diese vier Beine, das ist zum einen, also Familie, die wichtigsten sozialen Beziehungen, die ich habe, inklusive die Beziehung zu mir selbst. Dann ist es mein Job. Dann ist es das ganze Thema Lernen, Weiterbilden, ne? Weiterlaufen und Gesundheit. So. Und wenn man eine Sache so überakzentuiert, zum Beispiel das Thema Job, ne? Und dann bricht das Stuhlbein Gesundheit, dann bringt mir es nichts, ne? Wie erfolgreich ich da gerade bin, es bringt mir nichts. Ne? Und wenn ich irgendwann mal die wichtigsten sozialen Beziehungen so vernachlässigt habe, dass da keiner mehr ist, der sich auf mich freut, dann bringt mir auch alles andere nicht. Und jetzt habe ich kognitiv realisiert, du kannst nicht in allen vier Bereichen Vollgas geben, 100%, weil der Tag hat 24 Stunden. Trotz KI und Einsparungsmöglichkeiten wirst du nie in allen vier Lebensbereichen 100% oder manchmal haben wir ja sogar einen 120% Anspruch, ne? Sondern schau immer, dass keines dieser Beine wegbricht, ja, weil du brauchst die vier Beine, um stabil zu stehen. Aber sei eben auch zufrieden, wenn du sagst, es ist jetzt gerade ein starker Fokus auf das Thema Familie und soziale Beziehungen, einfach deswegen, weil meine Kinder klein sind. Und du machst deinen Job gemessen an den Möglichkeiten, die du hättest, 70%. Dann sei mit den 70% zufrieden. Aber da bin ich kognitiv noch nicht in der Umsetzung. Also ich habe mir das so als Zielbild vorgestellt.
Spannend. Also es ist ein Thema, wo ich auch sehr viel und lange drüber nachdenke. Deshalb interessieren mich auch immer Perspektiven von Menschen, die ein sehr hohes Ambitionslevel haben, ob der notwendige Preis dann immer die Zufriedenheit ist oder ob es wirklich geht.
Wie machst du das denn?
Das beides.
Wie bist du? Also ich meine, du reflektierst viel. Du
absolut.
Bist,
na, also wo komme ich her? Ich komme aus einem Setting, wo ich sage, Ambition 100, Zufriedenheit 0. Ich bin jetzt sehr extrem, aber von der Richtung ist es da. Ich habe mit der Zeit gelernt, die Zufriedenheit hochzufahren, mir hilft extrem. Ich mache mal ein Beispiel. Bei LinkedIn zum Beispiel bist du ja auch viel unterwegs. Früher habe ich mir gedacht, wenn man mal 10.000 Follower hätte, dann wäre ja alles anders. So, dann fühlt man sich sicher, dann hat man es geschafft. So, dann habe ich die 10.000 überschritten, nichts hat sich geändert. So wie ich gar nichts. Und das habe ich mir bei einem Spiegel-Bestseller gedacht, bei einem TED-Speaker, alles so Dinge, wo man sagt, das sind Meilensteine in einer Karriere, wie ich sie jetzt verfolge, war die Erwartung, dass ich mich danach anders fühlen werde als vorher. Und die Erwartung wurde immer enttäuscht, also wirklich immer. Es hat sich nichts in meinem Gefühlsleben geändert. In der Karriere natürlich, das sind Dinge, die machen natürlich einen Sprung nach oben, aber im Gefühlsleben nicht. Das heißt, mein erster Schritt war, diese Erwartung zu streichen, dass sich durch bestimmte Meilensteine irgendetwas im Gefühlsleben verändern wird. So, und das Ganze habe ich weitergetrieben und gesagt, was wäre denn, wenn ich jetzt, im Moment bin ich bei knapp 25.000 Followern oder so, wenn ich sage, das reicht mir jetzt. Ich will die 30.000 oder die 50.000 oder die 100.000 oder die 140.000, wie du sie hast, gar nicht, sondern es reicht mir jetzt. Wie fühlt sich das an? So, da kommt natürlich sofort die Angst, die sagt, dann postest du nicht mehr, dann nimmst du das nicht mehr ernst etc. Aber ich bin gerade in einem Stadium, wo ich sage, die Triebfeder sind nicht die nächsten 5.000 Follower, sondern ich bin happy, wenn ich ein Stück Content produziert habe. Also ganz klassisch eher wegorientiert als zielorientiert, liest man auf jedem Kalenderblattspruch. Aber ich glaube, da ist schon viel dran, dass man es nicht an dem Endergebnis festmacht, sondern sich viel mehr auf den kleinsten nächsten Schritt fokussiert und daraus probiert, Zufriedenheit zu schöpfen. Denn wenn man das tut, braucht man vielleicht gar nicht so ein hohes Ambitionslevel, weil das Ambitionslevel oder die Ambition und die Triebfeder brauchst du vielleicht auch nur dann, wenn der Weg steinig und hart ist. Und meine Erfahrung ist, er ist immer hart, wenn man ihn bis zu Ende denkt. Aber der nächste kleine Minischritt, der ist selten hart. Der ist eigentlich nie hart, man muss ihn nur klein genug schneiden. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Mark Twain, der sagt, "The secret of getting ahead is getting started." Das kennt jeder, aber den zweiten Teil kennen nicht so viele, weil er nie dabei steht. Er heißt, "The secret of getting started is breaking down your complex, overwhelming tasks into smaller, manageable tasks and then starting on the first one." So, und dieses Bild ist für mich, glaube ich, das Stärkste gegen alle Ängste, gegen alle Unzufriedenheit oder so. Wenn es mir gelingt, jede noch so komplex oder harte Tätigkeit in den kleinsten Schritt zu zerlegen und den zu gehen.
Absolut.
Im Tennis würde man sagen, Punkt für Punkt spielen. Nicht den Satz denken, das Match oder das Turnier, sondern Punkt für Punkt. Das ist für mich persönlich wahrscheinlich das größte Geheimnis, um Zufriedenheit und Ambitionen in Einklang zu bringen, dass man immer nur an den nächsten Punkt denkt. Und es ist schwer. Also auch da bin ich nicht im Erleben jeden Tag, aber ich merke, dass es immer wieder mein Rezept ist, um beide Themen irgendwie in Einklang zu bringen. Macht das Sinn für dich?
Ja, das macht total Sinn. Und auch, meine Zufriedenheit ist ja die Differenz aus dem, was erwarte ich und was habe ich erreicht. Und an beiden Stellschrauben kann man ja drehen. Mhm. Und ich bin inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, auch zu sagen, jedes Lebensmodell hat einen Preis. Ne? Und wenn du dich für ein bestimmtes Lebensmodell entscheidest, zu sagen, ganz, ganz starker Fokus auf Familie und trotzdem zu sagen, Karriere ist mir auch richtig wichtig, dann ist der Preis, den ich für dieses Lebensmodell bezahle, dass ich, obwohl ich das total genießen würde, also jetzt nicht um 13 Uhr meine private Tennisstunde machen kann, wie so viele andere, die in Starnberg leben und dann Tennis spielen und sich danach in die Sonne setzen und einen Cappuccino trinken dann der Tennisstunde der eigenen Kinder zuguckt. Ich sehne mich manchmal danach und gleichzeitig weiß ich, das ist aber der Preis, den du bezahlst für das Lebensmodell, was du gewählt hast. Also ich bringe auch meine Kinder zum Tennis, ich gucke dazu, aber ich verzichte momentan aus Zeitgründen auf die eigene Tennisstunde, weil dafür einfach keine Zeit ist. Ne? Und jetzt kann ich unzufrieden sein und sagen, würde ich aber gerne. Und wenn ich die gerade alle beobachte, dann spüre ich in mir so eine Lust. Aber gleichzeitig sage ich, ich habe halt auch eine geile Karriere. Mhm. Und deswegen geht das nicht.
Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen, vielleicht, oder ich hoffe, wir machen mal einen Teil 2, wenn es deinen Kalender zulässt. Ich habe noch zwei Fragen an dich, Jasmin. Das eine ist, gibt es noch irgendeine Frage rund um KI, Future Skills etc., die ich jetzt noch nicht gestellt habe, die du aber dringend loswerden möchtest, weil du sagst, die ist wichtig, dass jeder da draußen die Antwort kennt?
Ich finde, eine Frage ist so stellenswert, nämlich, wie bereite ich mich denn auf eine Arbeitswelt vor, die wir in weiten Teilen heute noch gar nicht kennen, auf Basis von Technologien, die sich gerade erst entwickeln und auf Basis sozusagen einer Welt, die so volatil ist, wie wir sie alle noch nie erlebt haben?
Die Frage ist so lang, ich wiederhole sie jetzt nicht, aber beantworte sie bitte gerne direkt selber.
Der beste Weg, sich darauf einzustellen, ist die Bereitschaft zu sagen, ich passe mich an. Ich sträube mich nicht, auch Liebgewonnenes loszulassen. Und ich setze mich so bewusst damit auseinander, was es bedeutet, Mensch zu sein. Weil die Kerneigenschaften von uns Menschen, Liebe zu geben, Liebe zu empfangen, Wertschätzung zu vermitteln, wohlwollend zu sein, Interaktionen mit Menschen nicht transaktional, sondern wirklich emotional zu beleben, sehr, sehr stark das hineinzugeben, was uns als Mensch auszeichnet. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Investition in unersetzlich zu bleiben.
Mhm. Und gleichzeitig auch das, was oft hinten runterfällt durch Zoom, durch Handy etc.
Stress.
Und Stress, viele Menschen vereinsamen und wenn sie dann mal Zeit haben, dann sind sie unempathisch, wie du es bei dir auch vorhin erwähnt hast, was unter chronischem Stress tatsächlich passiert. Aber dass uns klar ist, dass diese menschlichen sozialen Interaktionen auch eine wichtige Investition in die eigene Zukunft und in die eigene berufliche Wertigkeit auch sind, das ist etwas, was viele Menschen wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Letzte Frage, da stelle ich jedem, der hier sein darf, wenn du den Namen des Podcasts Auf und Ab nochmal auf dein Leben Revue passieren lässt, jetzt unabhängig von KI etc., sondern einfach die letzten Jahrzehnte Revue passieren lässt, deine persönlichen Auf und Abs. Was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die wichtigste Investition, die ich tätigen kann, sind tiefe, aufrichtige, gelingende zwischenmenschliche Beziehungen, weil die sind da, wenn es raufgeht, die sind da, wenn es runtergeht. Und ich habe, als ich selber mal vor einiger Zeit echt eine richtig, richtig schwierige Situation durchlebt habe, haben mir meine engsten Freunde geschrieben, du kannst zwar stolpern, aber du kannst nie fallen, wir stehen links und rechts an deiner Seite. Und ich war so gerührt und es begleitet mich bis heute. Und ich habe gedacht, dann habe ich immer richtig investiert. Und das ist tatsächlich etwas, da bin ich sehr, sehr froh, diese Menschen um mich herum zu haben.
Wenn dir das gelingt, ich wiederhole es nur immer wieder, dein Kalender ist wirklich sehr voll. Es gibt wahrscheinlich wenige Menschen in Deutschland, die so viele verschiedene Hüte aufhaben wie du. Aber wenn es dir gelingt, noch stabile soziale Beziehungen zu pflegen, dann gelingt uns das, glaube ich, alle. Dafür vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Inspiration an viele Menschen, nicht nur junge, sondern Menschen jeden Alters. Und dir weiterhin alles Gute.
Ja, danke an dich, lieber Chris. Und wie schön, dass wir uns hier einfach nach so langer Zeit mal wieder so begegnet sind. Wir machen das aber auch mal offline.
Sehr, sehr gerne. Aber so lange haben wir, glaube ich, tatsächlich noch nie unter vier Augen gesprochen. Sehr schön. Vielen Dank.